So, ja, ich begrüße euch, meine frisch gebackenen Podcast-Rekruten. Herzlichen Dank, dass ihr mir heute euer Gehör leiht. Und wir wollen jetzt mal schauen, was wir hier auf die Beine stellen können. Ja, das hier ist Folge 128 von Tischlein deck dich. Und das, der wichtigste Part gestern war ja wirklich der, wo ich so erklärte, wie hier auch meine Lust beim Reden ist und einfach manchmal nach starken Worten und so weiter. Und ja, das kann man sich so vorstellen, junge Leute in anderen Weltgebieten, die reden dann auch mal gern so daher und dann versammeln sich da die Leute um sie und sagen ja, und stachen sie noch weiter an und dann denkt man sich, jawohl, noch stärker reden und irgendwie so jetzt sagen, ja, diese Invasoren hier im Irak oder in Syrien, diese fremden Westmächte wollen uns einfach knechten und von unserer Regierung haben wir nichts zu erwarten. Wir müssen es jetzt in die eigene Hand nehmen. Kämpfen wir für uns und ja, so gründet sich dann eine Miliz, habe ich gesagt. Die fährt aber an die Front und wird dann halt verheizt in den nächsten Tagen und Wochen. Und ja, das ist ja traurig, aber auch sehr wichtig, das hier offen zu legen. Wie viel Spaß es macht, einfach so zu reden und wie normal das ist und wie automatisch man dann wahrscheinlich da so reinkommt, dass ich in so einer zugespitzten sozioökonomischen Lage, wo es keine Arbeit, keine Sicherheit gibt, wo die Dörfer regelmäßig dann verwüstet werden von diesem tobenden Bürgerkrieg, da ist es dann irgendwann logisch, dass sich die jungen Leute so versammeln, dann an die Front abfahren. Genau, und die kann man dann bezeichnen als Faschisten, weil sie da ja vielleicht mit einer islamistischen Ideologie auf deren Basis dann Gewalt anwenden, Leute niedermetzeln. Aber es ist eben sehr wichtig, daran festzuhalten, wie ich meine, die wirklichen Faschisten sitzen im Pentagon und in diesen Befehlszentralen der westlichen Geheimdienste, westlichen Thinktanks und so weiter. Also das ist ja irgendwie ganz klar. Wir alle könnten doch in der Position sein, wie in Syrien geboren zu sein und dann, ja, da so reinzukommen. Und ja, dann ist man halt auch so ein Faschist, aber auf dem ganz niedrigsten Niveau, so wie diese Leute ja auch im Zweiten Weltkrieg dann verheizt wurden an den Fronten. Natürlich zuerst die Jungen, die ja da ganz fanatisiert überzeugt auch waren für diese Nazi-Ideologie und die Wirklichen, die sie anleiteten, die Ideologen wie Goebbels und Hitler ja in den Hinterzimmern saßen und immer noch sicher waren, zumindest bis 1945. Und so auch in der Ukraine, wo ja diese jungen Männer jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten sich natürlich auch verstärkt dem Faschismus zugewendet haben, einfach nochmal einen neuen Blick auf ihre Geschichte werfen wollten, revisionistisch, wie Chruschtschow eben sagen wollten, ja, also irgendwie, man hat es uns schon so eingetrichtert, dass seit einem halben Jahrhundert der Stalinismus war das ganz Falsche. Also vielleicht ja, müssen wir dann einfach nur nochmal das ganze Vorzeichen umdrehen, mit denen wir bisher in der Schule über die Sowjetgeschichte gelernt haben und sagen, nee, die Nazis, die waren die Guten und denen hätten wir nur noch mehr helfen können. Die haben uns noch wertgeschätzt, für die waren wir noch echte Kameraden. Aber ja. Ich finde es auch irgendwie komisch, darüber wusste ich auch gar nicht so viel über diese Eingliederung der Osteuropäer in diesen Kampf der Nazis. Bei Roberto Bolaño, diesem chilenischen Autor, habe ich das nachgelesen in seinem Magnus Opum, Opus Magnum, oder ja, 2666. Und da geht es auch darum, irgendwie einen rumänischen General, seine Geschichte da, wie es war, als dann die Rote Armee doch auf dem Vorzug war und er hatte auf Seite der Nazis gekämpft und wurde dann hingerichtet, als die Rote Armee seine Truppen besiegte. Gut, und das ja ist auch irgendwie so ein blinder Punkt in der deutschen Geschichtswahrnehmung. Diese Ostvölker wurden da auch irgendwie so geködert. Und dann vor allem diesen Völkern wie den Rumänen, den Finnen und ja, weiß nicht genau, natürlich den Ukrainern, gesagt, jawohl, ihr könnt ja auch mitmachen. Gut. Und ja, können sich halt verheizen lassen, weil da Und genau, das ist ja aber sehr wichtig, diesen Unterschied zu machen. Das sind natürlich, ja, das ist natürlich nochmal anders zu beurteilen. So ein Ukrainer, der dann da mitkämpft im Zweiten Weltkrieg, das ist nochmal anders als ein Deutscher. Aber ja, was kann man da groß beurteilen? Also wichtig ist nur diese Klassenposition der Proletarier, der da dann kämpft für die Bourgeois in den Befehlszentralen oder für die Faschisten dort, deren ökonomische Macht auf der Macht des Bourgeois beruht, mit denen sie eben eng verbandelt sind, wie in Nazi-Deutschland ja das der Fall war mit diesen Großindustrien. Und ja, da ist einfach ein Unterschied. Das ist der eine jemand, der an der Front verheizt wird, eine Position, wo wir alle reingeraten könnten, wenn man nicht so mutig wäre, dann irgendwie zu flüchten, zu desertieren oder irgendwie einfach davon zu kommen. Und das andere ist der grundböse Faschist, kriegslustige, angriffslustige Mörder, der das Ganze plant und genauso in Gang setzen will, den anderen einfach keine andere Wahl lassen will, als dass sie da auf seinem Geoschachbrett sich da opfern als kleine Figuren. Genau. Und das spreche ich hier an, weil jetzt ich wiederum las auf Twitter, wie barbarisch dieser Krieg jetzt ist zwischen Aserbaidschan und Armenien. Da weiß ich gar nicht, ob die Waffenruhe noch gilt oder nicht. Da hieß es, die Waffenruhe sollte gelten, sagte Aliyev, damit man die Toten auf die andere Seite schaffen kann. Und gestern referierte ich ja von Kirgisistan, Tadschikistan, dieser Krieg, dass da die Waffenruhe nicht hielt. Jetzt aber in Armenien hieß es, da wurden armenische Soldaten oder Zivilisten auch, weiß nicht genau, ja, vergewaltigt, verstümmelt, enthauptet. Die eine Frau hieß es dann, ja, vergewaltigt worden, halb geköpft und dann ihre Augen ausgestochen, mit Stein eingefüllt und noch, ja, wahrscheinlich noch andere Dinge, grausame Dinge. Und solche Dinge passieren jetzt dort. Ja, das unser EU-Menschenrechtsregime, das sind unsere Menschenrechte, wo man sagen kann, es ist so toll, dass wir die EU immanent kritisieren dürfen. Ne? Das können wir jetzt von der Leyen sagen und sagen, ja, von der Leyen. Also nach den Gesetzen, die sich die EU selbst gesteckt hat, oder nach den Werten, nach den Prinzipien, da ist es jetzt irgendwie nicht rechtens, dass man mit so einem Diktator wie Aliyev da Handel wirtschaftet, Handel betreibt, sein Gas abkauft, um von der Abhängigkeit von Putin loszukommen. Und dagegen als Gegenleistung ihm scheinbar zusichert, ja, wir lassen dir freie Hand. Jetzt, da werden wir natürlich nicht groß aufschreien, wie bei Putin, bei jeder Bewegung irgendeines kleinen Flugzeugs oder Militärschiffs, wie man da schon aufgeschrien hat seit 2014, als wollte Russland jetzt die Weltherrschaft übernehmen. Nee, da natürlich nicht. Genau, und das ist mir sehr wichtig, dass hier zu dokumentieren, dass nämlich diese Leute, die dort die Verbrechen begehen, vor allem heißt es eben von aserbaidschanischer Seite, wo ich mich jetzt nicht auskenne, aber ja, das klingt für mich auf jeden Fall plausibel, weil auch dieser Tweet von Aliyev da verlinkt wurde in dem Kanal von Gerasimov, der 2015 sowas sagte, ja, die Armenier sind nicht mal würdig, Diener zu sein, Armenien ist nicht mal eine Kolonie. Und ja, das ist schon die Verachtung. Faschismus ist Verachtung, sagte Albert Camus. Und ja, das hat schon einen ganz klar faschistischen Unterton, dieses Tweet natürlich, dass man sagte, die können ganz weg, die sind noch nicht mal Diener, die müssen wir am besten wirklich beseitigen. Und das ist ein Tweet, der heute immer noch so online ist. Ja, das ist schon krass. Auch nochmal mit dieser ganzen Hate Speech-Debatte in Malcolm Gruns Buch und so weiter. Schon, ja. Ja, man muss eben nur mächtig genug sein, dann kann man sich alles erlauben. Oder die Schriftsteller, die dürfen natürlich pöbeln, aber der Pöbel nicht mehr in Deutschland, der wird dann strikt zensiert, Accounts gelöscht und so weiter. Gut. Nun, Ja, ganz klar will ich das zum Ausdruck bringen. Das sind Mörder und Verbrecher, Vergewaltiger, die jetzt sowas da tun. Aber das ist nichts, das ist moralisch nicht gleichzusetzen mit dem, was von der Leyen tut, mit dem, was Scholz tut, Macron. Das sind die wirklichen Zyniker, Menschheitsverbrecher, Baerbock. Solche Leute gehören eingesperrt, abgeurteilt nach internationalem Recht. Und das ist einfach ganz klar. Also, nee, das sind ja diese Leute wie Obama, die das anzetteln in Syrien, dass dann am anderen Ende der Welt jemand da steht in seinem Dorf und diese Rede hält und die Leute da motiviert, an die Front abzufahren. Gut, das nur noch mal kurz hierzu. Und dann diese verkannte Weltmacht. Da hieß es, glaube ich, von Stefan in einem Clip, den ich spielte, vor etwa 5 Folgen, dass, ja, in diesem Text von irgendeinem Berater Putins, wo man auch nicht weiß, wie nah steht der Putin wirklich, das sind auch diese westlichen Projektionen immer, ja, das ist der enge Machtzirkel von Putin und so weiter. Naja. Da heißt es dann, also, ja, die Russen denken wohl, sie sind jetzt wirklich die verkannte Weltmacht und wollen hier nochmal austeilen und so weiter. Das ist eben auch so eine Projektion, wo ich sage, da müsste man viel eher mal nach Deutschland schauen. Da ist nämlich in der Bevölkerung so eine verbreitete Haltung, zu sagen, wir sind die verkannte Weltmacht und wir müssen auch einfach nur mal mehr durchgreifen. Und Russland ist eine Weltmacht, so oder so. Man sieht es einfach, wie groß dieses Land ist, wie viele Bodenschätze es hat. Also ja, so oder so. Es wird ökonomisch natürlich versklavt, niedergehalten vom Westen. Seit diesem Fehler, die Sowjetunion aufzulösen, müssen sich darunter im Leinen, aber grundsätzlich ändert das ja nichts an dieser Weltmachtposition. Und Deutschland, ja, der Deutsche ist, wie Nietzsche schreibt, ja, der ist immer zu kurz gekommen und muss an der Tür stehen, muss warten. Und so fühlt sich der Deutsche immer, ja, zu spät gekommen. Und das ist heute leider auch noch die triebökonomische Situation, die emotionale Situation der Deutschen, dass sie denken, ja, wir müssten einfach nur mal jetzt aufsteigen zur Weltmacht. Und ja, diese beiden Podcaster sind ja doch ganz gut. Wie gesagt, sie klären es ja doch gut auf mit dem Westen. Sie wollen im Dialog bleiben, wollen anschlussfähig bleiben an den Westen, weil sie eben wahrscheinlich sagen, ja, da muss es doch noch Möglichkeit geben, da einzugreifen und zu sagen, nee, wir dürfen jetzt nicht die Grenze zu Russland so hochrüsten für Jahrzehnte lang und so weiter. Und es muss eine andere Lösung geben. Aber das ist mir dann eben zu zahm, wenn man das nicht richtig ausformuliert, sondern einfach sich auf diesen Moralkonsens hier einlässt und sagt, von da aus versuche ich dann doch nochmal diesen Konsens ein bisschen immanent in Frage zu stellen. Naja. So. Lese ich hier kurz nur noch eine Tweet-Kette vor. Eine ganz kurze. Es ist das ganz falsche, ganz verbrecherische Regime hierzulande. Das Monstrum, in Anführungszeichen Assad, der kühle Zynik, Putin, der Autokrat Xi, die korrupten Regierenden Brasiliens, Argentiniens, alles Projektionen unserer westlichen Monstrosität, unseres chauvinistischen Zynismus. Die genannten Staatsrepräsentanten mögen in Einzelfällen auch korrupt, brutal, gierig, gewalttätig sein. Erstens stehen sie damit immer noch weit hinter der Gier, Dekadenz und Gewaltbereitschaft des Westens. Zweitens agieren sie ja auch nur in den engen Grenzen, die ihnen der Westen lässt, im weltpolitischen Rahmenwerk der Staatenkonkurrenz, das maßgeblich von uns geschaffen wurde. Es gibt eine Monstrosität in unserem politischen Modell des liberalen Individualismus, des demokratischen pluralen Herdengegrunzes. Diese zu verdecken kann nicht mehr lang und effektiv gelingen. Was passiert, wenn der Frust sich nicht mehr unterdrücken lässt? Nichts Produktives jedenfalls, die sozialistischen Kräfte sind schwach und ohnmächtig. Es kommen düstere Zeiten. Ich habe gar keine Hoffnung, nicht für die EU-Länder und auch sonst wenig. Auch sonst, also genau, für die anderen Nicht-EU-Länder auf der Welt habe ich Hoffnung in dem Sinne, dass sie sich lösen können von dieser Vormachtstellung des Westens, dieser ja, dieses Endes der Geschichte, dass man sagt, wir haben uns jetzt alle darauf geeinigt, das westliche Modell ist das Richtige. Wenn sie sich davon lösen können, dann habe ich da Hoffnung, aber ich sehe eben heute aus dieser Erfahrung aus Argentinien zum Beispiel, dass es da noch ein sehr weiter Weg ist und ich nicht sicher bin, ob man sich da wirklich das trauen wird, sich da aufzuraffen, das überhaupt zu denken. Ja, der Westen ist so degeneriert, nicht wir sind es primär. Und ich glaube, das ist die ganz große Tragödie dieser Zeit, dass der Westen wirklich so degeneriert, gewalttätig ist und diese niedergeworfenen Länder wie Griechenland, wie Argentinien es dann auf sich selber projizieren und denken, wir sind so grundsätzlich anders, wir kriegen es nicht hin, wie der Westen zu sein. Und deshalb trauen sie sich nicht auch an eine Transzendenz zu glauben, an ein Überschreiten der engen Grenzen, die in diese Ideologie, die importiert wird aus dem Westen, liefert. Und also an eine Revolution zu glauben. Gut, machen wir also jetzt weiter. Heute kann ich vielleicht mehr vorlesen, weil das gestern war ja zu viel zu blechern, habe ich gemerkt, mit diesem Handy. Ja, bin hier eben nicht in meiner gewohnten Produktionsumgebung und habe das direkt nur über die Handy-Lautsprecher eingespielt, was dann doch, habe ich gemerkt, irgendwie nicht so gut war. Jetzt aber meine Episodenbeschreibung zu Nummer 107. Normal. Liebe Schäfchen, liebe Mitmenschen, liebe Mitläufer und Mitinsassen im brutalsten imperialistischen Reich, das jemals existierte. Das Reich, das von NATO, IWF und EU zusammengehalten und gewalttätig beherrscht und in die Bahn der Kapitaltreue und Effizienzanbetung gezwungen wird. Dieses Imperium des Bösen erstreckt sich fast über die ganze Welt. Kaum ein Land kann der mächtigen Knute dieser Tyrannei entgehen. Was in diesem Weltkontext als normal oder abnormal zu gelten hat, werden wir in den Folgen ab Nummer 110 erörtern, der sogenannten Polizeifolge. Davor kommen aber noch drei eher gemütliche und gemächliche Episoden, die sich teils um die Fragen der Liebe drehen und die Klassiker wie Platon und auf die Klassiker wie Platon zurückgreifen, sowie in den folgenden Nummern 108 und 109. Ja, liebe Leute, und da kann ich euch auch nur sagen, das wird alles auch rigoros aufgearbeitet. Sobald ich mich hier aus diesen Scharmützeln befreien kann, werde ich auch die ganzen angeschnittenen Bücher, auch Lüders, aber vor allem eben Platon, Lüders, Bröckers, alles wird aufgerollt und aufgearbeitet und kostet es, was es wolle, ja. Selbst noch über die 200 Folgen hinaus wahrscheinlich. Aber muss ich diese losen Enden doch wieder zusammenführen. Aber jetzt bin ich wirklich im Schwebeflug, bin wirklich ja, einfach losgelöst von jeglicher Struktur und mich hier verfangen. Das ist schon sehr weise, was im Neu-20er Podcast gesagt wurde über einen Krieg. Da ist es schwierig, den nur ins Stolpern zu bringen, den wieder zu stoppen. Ganz schwierig, ja, setze ich irgendwie so automatisiert fort. Und so ist hier ja auch meine geistige Konfrontation mit diesem Podcast ja, hier einfach außer Kontrolle geraten. Aber deshalb schnell weiter. Vielleicht, ja. Aber das ist eben auch dann wahrscheinlich dieses Trugbild des Krieges. Man denkt jetzt noch die eine Schlacht schlagen und dann haben wir es wirklich. Ja. Aber nun. Der halbfaschistische deutsche Staat, die BRD, ist auf jeden Fall das Normalste der Welt, so der vermeintliche Konsens hierzulande, der aber nicht durch freie Meinungsbildung mündiger Bürger, sondern durch unerbittliche ideologische Herrschaft über unsere Gedanken und brutalen Konformitätszwang bei Androhung sozialer Konsequenzen, Ausschluss und Verächtlichmachung gebildet wird. Das also dieser Konsens und nochmal zurück zur letzten Folge, wo es in diesem Clip hieß über China, naja, da ist eine zunehmend gebildete Mittelschicht, die aber das Leben in einer Diktatur nicht in Frage stellt. Also irgendwie geht dieser Gedanke nicht auf, dass ja irgendwie durch Bildung, dadurch, dass die Leute sich Gedanken machen können mit der Philosophie, mit der Geschichte auseinandersetzen können, dass sie dann ein freieres Leben einfordern. Und das ist genau dieser Witz. Ja, wir kennen es ja alle von uns selber, oder ich zumindest von mir. Wie faul man ist und wie träge man am alten, festklebt am Konsens, der von den Eltern oder von einem selbst. Man selbst will vielleicht nur in so stumpfe, unproduktive Opposition zu den Eltern gehen und sagt dann so und so, wie auch immer. Dass man einfach zu träge ist, also irgendwas zu lesen, okay, aber dann daraus Konsequenz zu ziehen und zu sagen, das und das ist hier zu tun. Also das ist einfach nichts, was die meisten Menschen irgendwie machen werden. Und es ist klar, dass das eine idealistische Träumerei ist. Und was wir deshalb marxistisch ja machen müssen, ist zuerst die materielle Basis der Gesellschaft ändern, damit die Leute unter anderen Bedingungen leben und irgendwann das aus sich selber vielleicht heraus schöpfen können, dass sie doch noch dieses ideelle Bedürfnis nach Bildung und Wissenschaft verspüren. Und so vielleicht in China heute ist dann jetzt langsam diese materielle Basis erreicht und die Leute, ja, sieht Xi Jinping vielleicht, sind tatsächlich jetzt zu konsumistisch, haben sich zu sehr assimiliert dem Westen. Der Westen hat uns auch eigentlich noch einverleibt, ja, zumindest kulturell gesehen. Und jetzt müssen wir halt schauen, was können wir da machen. Vielleicht gliedert sich darin diese Covid-Strategie ein. Ich meine, dann wäre es ja zu verstehen, sage ich. Aber ohne so ein größeres Bild ist diese Covid-Strategie eben genauso falsch wie unsere westliche Covid-Strategie. Also, ja, aus eben so Staaten wie Schweden oder Florida, wo es der Gouverneur auch vielleicht antreten wird als Präsident. Aber ja, genau, und dann irgendwie zuerst das Materielle. Ja. Und ja, aber hier im Westen sieht man es ja, wie es schief geht, wie eine zunehmend gebildete Mittelschicht das Leben in der Kapitaldiktatur nicht in Frage stellt und einfach diesem Diktum folgt, ja, wir leben doch in der Demokratie, das hier ist das freie Regime. Und das ist halt das Undialektische. Also es geht ja nicht darum, zu irgendeiner Essenz der Freiheit vorzustoßen. Trotzdem ist es richtig, um dieses Wort, wie Wolfgang meinte, so als Utopie anzusetzen, wie das Leninsche Demokratie. Ja, ist ja egal, Freiheit, Demokratie oder Gleichheit, Brüderlichkeit anzusetzen so für die Zukunft. Und es ist aber undialektisch. Also wenn, dann müsste man halt eine Entscheidung treffen, was ist denn jetzt das freiere Regime in China oder bei uns? Und wenn man das dann auf diese Weise verabsolutiert, essentialisiert, den hiesigen Freiheitszustand, dann wird es schwierig, von hier aus weiter zu kämpfen. Dann ist es genau dieses Ende der Geschichte. Ja, Freiheit. Ja, aber weiter hier. Ich glaube, ja, wir müssen Strecke machen. Ja, das finde ich so genial. Dieses brutale Regime. Soziale Konsequenzen, vor denen man sich fürchtet. Wobei jetzt in Bezug auf diese geopolitischen Weltbrände nicht so sehr sei, sagte ich ja schon in Folge 110, wie es eigentlich schon so Konsens ist auf der Straße zumindest, dass man sagt, ja, die USA, die sind so verbrecherisch. Also das ist ja wirklich Wahnsinn, dass jeder weiß eigentlich, das, was Putin macht, das ist ein Witz gegen das, was Obama, George Bush, Trump und Biden machen. Oder ja, die ganzen anderen vorigen US-Präsidenten natürlich genauso. Also das ist ein Witz, da wird Putin niemals rankommen, sich die Hände so blutig zu machen wie diese Leute, sondern selbst wenn er sich anstrengt, von jetzt bis zu seinem Lebensende nochmal viel brutaler vorzugehen in der Ukraine oder sonst wo, da wird er wohl irgendwie, ja, das wird immer noch weit dahinter zurückbleiben. Allein aus diesen ökonomischen Möglichkeiten, die bei Russland eben kleiner sind. Gut, aber jetzt weiter. Ohnehin ist das menschliche Arbeitstier in den Maschinerien der Profitmaximierung derart zergliedert, zerstückelt und entfremdet von der eigentlichen klassentheoretischen Subjektivität, der Angehörigkeit zum Proletariat, dass es nur danach streben kann, sich durch eskapistische oder neurotische Vergnügungen eine kurze Durchschnaufpause vom Dauerfeuer der bürokratisierten, überwachenden, drohenden Leistungsgesellschaft in Anführungszeichen zu nehmen, in der die Leistung belohnt wird, sich anzupassen und ohne Aufmucken die anfallenden Aufgaben zu erledigen. So bietet euch mein proletarisches Arbeitsprodukt hier hoffentlich die Möglichkeit zum kurzen Erholen und Durchschnaufen, bevor es zurückgeht in die wilden 20er Jahre, die wir nochmal so richtig auskosten sollten. Denn wir wissen ja, was danach kommt, kann nur schlimmer sein. Und daran lässt sich jetzt wohl auch nichts mehr ändern. Die Systemstrukturen sind festgefahren, die Differenzierung der Funktionen fortgeschritten. Der linke Arm der Gesellschaft weiß noch nicht mal, was der rechte tut. Und so muss es auch sein. Denn wer einen Gesamtüberblick über die Zwecke und Methoden dieses Imperialismus hätte, könnte auch wohl kaum gesund und munter bleiben. Dieses Imperium lässt einen erzittern und erschaudern. Es beraubt uns unserer Menschenrechte und zwingt uns, an der Beraubung anderer Völker und Gebiete noch mitzuwirken und deren weitere Unterwerfung und Niederschlagung proaktiv zu fordern, um unseren Gehorsam zur Schau zu stellen und nicht selbst auf die Abschussliste der CIA zu kommen oder gar noch in den bekannten US-amerikanischen Schauprozessen zum Tode verurteilt zu werden, so wie es etwa für Julian Assange von den obersten Machthabern dieses Imperiums vorgesehen ist. Ja, viel mehr kann ich euch auch nicht sagen. Lebt jeden Tag, als wäre es der letzte. Es scheint, dass alle Großmächte zum letzten Gefecht rüsten und den dritten Weltkrieg austragen wollen. Hier sollte man also nochmal in sich gehen und überlegen, auf welcher Seite man dann gern stehen würde. Richtige Entscheidung gibt es hier nicht, nur weniger falsche. Ja, das ist ja wunderbar irgendwie. Also gut. Vor allem dieses, dass man proaktiv noch die Niederschlagung der anderen Völker fordert, weil man Angst hat vor dem hiesigen, brutalen Regime, das uns psychologisch beherrscht, wie ich sagte, ja. Klar gibt es auch die CIA, die Leute einfach ermordet, Regimegegner. Und es ist aber ja doch eher sowas Psychologisches, dass man denkt, ich will doch an vorderster Front stehen, der woken Linie. Und deshalb ja, agitiert man da eben auf Twitter. Und es ist aber ein leerer Formalismus, wie Stefan sagte, das ist irgendwie, da kann man es ausagieren. Das ist ein Acting Out, eine Passage à l'acte auf Twitter. Das wie auch in meinen Tweets oft. Und ja, irgendwie ist es da so blutrünstig, aber es ist ganz abgekoppelt von der wirklichen Welt. Ja, aber man signalisiert hier eben, dass man gegen Russland auch klar Stellung bezieht als deutscher Patriot, um zu sagen, ja, ich darf doch auch irgendwie noch teilhaben. Baerbock sagt, es ist zynisch, diese Gasrechnung gegen die ukrainischen Leute an der Front auszuspielen. Und dann sagt sich der Deutsche, also gut, wenn ich nur gegen Russland hetze, dann darf ich vielleicht meine Gasrechnung doch noch bezahlen. Dann lässt Baerbock hier vielleicht doch noch mal nach. Diese Gasrechnung, die jetzt so durch die Decke ging, habe ich gehört, das ist ja irgendwie gar nicht zu glauben, dass Bäckereien da hunderttausende Euro zahlen, wo sie vorher nur 5.000 Euro Gasrechnung hatten. Und jetzt irgendwie, ja, vor allem dieses Thema, was Wagenknecht betonte, in Frankreich ist der Strompreis gar nicht so stark gestiegen, dieses Jahr irgendwie nur um 5% und in Deutschland aber um mehr als 100%. Und so auch beim Gas und so weiter. Andere europäische Länder haben da bessere Preisdeckel hingekriegt. Und Habeck sagt, aber er versteht gar nicht, wie der Strommarkt in Deutschland funktioniert. Die Laufzeitverlängerung für Habeck sollte also nicht erfolgen, sagte Wagenknecht, und er sollte zurückgetreten. Nun ja. Kommen wir nun auch zu etwas Blutrünstigen. Jetzt sind wir schon in diesem roten Fahrwasser, ja. Und zwar etwas, was Medvedev sagte. Medvedev, der war mal Regierungschef war und der eher auf einer nationalistischeren Linie ist. Wie ich hörte, er bespielt eher dieses nationalistische Publikum. Putins Partei kenne ich jetzt auch nicht so wahrscheinlich auf der rechtskonservativen Linie eher, so eine Art CDU, denke ich mir. Andererseits, ja, wie in Folge 110 vorgelesen, muss er sich irgendwie auch an den Sozialismus annähern, weil eben die kommunistische Partei da zum Glück so stark ist. Und Medvedev, aber jetzt schlägt er so einen aggressiven Ton an gegen den Westen. Und was ich auch sehr schön fand, dieser andere Diktator oder Regierungschef Lukaschenko aus Weißrussland, der machte jetzt ein sehr witziges Video, wo er Holz hackt und sagt, ja, komm, da ist ein Riesenberg gespaltenes Holz von ihm und er mit dem Ball spaltet noch weiter und sagt, ja, wir wollen nicht, dass Europa friert, komm, trotz allem sind sie doch irgendwie unsere Brüder und Schwestern und komm, leg dich ins Zeug, sagt er da seinem Genossen, der mit ihm zusammenarbeitet, leg dich ins Zeug, wir müssen hinmachen, damit Europa im Winter genug Holz hat und nicht frieren muss und vor allem du da in Polen soll nicht frieren, sagt er irgendwie. Du da, weiß gar nicht, ob das dieser EU-Kommissionschef war früher. Nun gut. Und genau, was er aber dann auch schon vor Monaten sagte, fand ich sehr interessant, bewegend und will mich auch hier überhaupt nicht distanzieren von Lukaschenko oder sonstigen Machthabern, sage ich, weil ich wenig weiß über die. Auch Aliyev, wie ich sagte, ist sicherlich sehr blutrünstig und hetzt da sein Volk auf zum ja, Völkermord schon wahrscheinlich, wenn man ihn freie Hand lassen würde. Aber sie sind eben doch nochmal deutlich schwächer auf der geopolitischen Ebene und deshalb anders zu beurteilen als unsere westlichen Machthaber. Und vor allem kenne ich die Situation da nicht, wie ich meine. Die Primärquellen kann ich nicht lesen aus der Sprache, das muss ich der anderen vertrauen und will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sie ganz verurteilen oder das irgendwie sagen, dass ich das ganz durchschauen kann, was da die politischen Gefechte sind, was da die innenpolitischen, die sonstigen Überlegungen sind in solchen Ländern wie Weißrussland oder Russland. Und genau deshalb auch hier Lukaschenko. Ist immer ein schwacher Präsident eines schwächeren Landes, der immer hier noch so auf Social Media Unterhaltung setzt. Und schön fand ich aber auch, was er schon zu Beginn des Kriegs sagte, dass die Leute in Europa glauben, dass mit ihrem Steuergeld werden überall auf der Welt Bäume gepflanzt und Tiere gerettet und ja, Kinder ernährt oder so weiter. Aber nee, sagt er, mit eurem Steuergeld werden schwere Waffen gekauft und in die Ukraine geschickt, den Leuten um den Hals gehängt, damit die dann mit den Waffen in den Armen sterben. Und solange die Kiewer Regierung nur noch junge Rekruten einziehen kann aus dem ganzen Land, ja, ist ein 40-Millionen-Volk, das wird vielleicht schon noch eine Weile so gehen können, so lange werden wir da auch Waffen weiterhin liefern. Ja, das damit paraphrasiere ich diesen wunderbaren James-Bond-Artikel, aber wunderbar war ja auch, was Lukaschenko dann sagte, und ja, er will einfach nur die Westeuropäer, diese Menschen, diese Insassen des Westens da ein bisschen aufrütteln und ihnen sagen, nee, mit eurem Steuergeld wird kein Baum gepflanzt und wird kein Tier gerettet. Wird nichts gegen den Klimawandel getan, sondern wirklich für den Weltenbrand hier an der Front in der Ukraine. Ja. Aber jetzt genau, jetzt kommen wir zu Medvedev, was er hier sagt, auch auf Telegram, sehr interessant, Telegram ist doch noch so ein vertrauenswürdiges Medium, scheint es irgendwie. Ja, also irgendwie wurde da ein Kiewer Sicherheitsabkommen geschlossen mit der Ukraine, weiß jetzt gar nicht, was das genau ist, wahrscheinlich irgendwie mit den NATO-Staaten. Und Medvedev kommentiert das dann, wenn der Westen weiterhin Waffen an die Ukraine liefert, werde der hybride Krieg der NATO mit Russland eine neue Stufe erreichen und keine sichtbaren Grenzen mehr haben. Wörtlich, erklärte Medvedev. Und dann können die Bürger der westlichen Länder nicht mehr in ihren sauberen Häusern und Wohnungen sitzen und darüber lachen, wie sie Russland mit fremden Händen sorgfältig schwächen. Um sie herum wird alles in Flammen aufgehen. Die Menschen werden viel Kummer haben. Ihr Land wird im wahrsten Sinne des Wortes brennen und Beton schmelzen. Auch uns wird es hart treffen. Es wird allen sehr, sehr schlecht gehen. Hierzu zitierte Medwedjew die Offenbarung des Johannes, Apokalypse genannt. Von diesen drei Plagen wurde der dritte Teil der Menschen getötet, vom Feuer und Rauch und Schwefel, die aus ihren Mäulern kamen. Ja, das ist natürlich wirklich, ja, biblische Gewalt hier. Jetzt aber, was ich darüber dann noch twitterte, eine Tweetkette wiederum. Ja, man wünscht sich das Inferno, um endlich wieder in der einen universellen Welt zu leben, die uns alle betrifft, nicht mehr im Bubble-Kosmos. Genau, weil das irgendwie so dieses physische Materielle, wenn man das sieht, irgendwie mein eigener Körper ist in Gefahr. Alles brennt, alles so teils. Immerhin ist man dann doch in dieser einen Welt wiederum mit allen anderen Menschen und nicht mehr diese Babelwelt wie heute, weil es ist eigentlich auch egal, was ich hier sage zur Ukraine. Es interessiert niemand. Es gibt diese Babels, ja, die der Linken, der Rechten, der Liberalen und alle bleiben halt so für sich, reden für sich, aber ja, irgendwie dieses Universelle gibt es überhaupt nicht mehr heute. Es hat keinen Zweck mehr, inhaltlich mit NATO-Verstehern zu diskutieren. Genau, das war nämlich auch, was Stefan dann sagte über irgendeinen Text, den Wolfgang referierte, der in den Blättern dokumentiert war, über diesen inneren Machtzirkel oder den ideologischen Zirkel von Putin, ein angeblicher Vordenker, der da ja irgendwas von der russischen Vorherrschaft und von der verkannten Weltmacht sagte. Und ja, da kein Zweck mehr inhaltlich diskutieren, sagt Stefan, sondern irgendwie gut, dass noch irgendwie diplomatischen Austausch und Treffen mit Putin gibt, aber irgendwie, ja. Und so ist hier meine Position, das nur um 180 Grad zu wenden und zu sagen, ja, aus Putins Sicht macht es keinen Sinn mehr, mit Scholz irgendwie inhaltlich zu diskutieren. Das ist genau der Punkt, die Situation, in der wir jetzt sind. Dieses Jahr schon, wahrscheinlich seit ein paar Jahren, schon vor Kriegsbeginn, hat Putin das wahrscheinlich so gesehen, dass der Westen hier in dieser Lala-Welt ist, wo sie ihre Bevölkerung weiß machen, sie pflanzen auf der ganzen Welt Bäume und so weiter. Ja, genau. Also es hat keinen Zweck mehr, inhaltlich mit NATO-Verstehern zu diskutieren. Diese Leute sind fanatisierte Imperialisten, die den halbfaschistischen Konsens der, in Anführungszeichen, deliberativen Demokratie bis zum Äußersten stützen und noch künstlich über dessen Ablaufdatum aufrechterhalten wollen. Genau, das ist ein sehr schöner Begriff, den Wolfgang da einbrachte. Das fand ich wunderbar, dass irgendwie Putin oder so, die, ja, der kann damit nichts anfangen, mit so einer deliberativen Demokratie. Aber deliberativ heißt ja irgendwie, dass man so nachdenkt, dass irgendwie so, ja, im Habermasschen Sinne einen Diskurs gibt, wo alle zu Wort kommen und alle sagen, und dann deliberiert man, lässt man das genau in sich einsickern und denkt nach und sagt, ja, dann kommen wir hier zu unserer liberalen demokratischen Konsensentscheidung. Und ja, das ist eine schöne Utopie eigentlich, das so zu sehen. Aber ja, da sind wir halt leider jetzt nicht auf dem Weg dorthin, sondern entfernen uns eher noch. Diese Demokratie hierzulande, ja, war ja vielleicht auch schon mal besser. Weiß ich nicht genau, wie es in den 50er, 60ern vielleicht war. Damals, als man eben noch die DDR niederringen wollte und deshalb auch noch darauf geachtet hat, dass dass diese Kapitaldiktatur ein bisschen menschlicheres Antlitz bekommt. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall einen schönen Begriff mit der deliberativen Demokratie. Dass da mehrere Stimmen zu Wort kommen und so weiter, ja, das ist dieser Pluralismus. Nun. Eine gemeinsame Basis werden wir erst wieder finden, wenn der Feuerregen auf unser aller Häuser und Heimat niedergeht. Klammer. Ah ja, und jetzt kommt hier eine Klammer, die geht bis ganz zum Ende, die ist sehr lang. Also das ist die eigentliche Aussage, die ich hier treffe. Ja, es ist traurig, aber irgendwie doch wird mal so, ja, wenn dieser Feuerregen niedergeht, dann weiß man es doch wieder. Es ist diese eine Welt mit Putin, in der wir leben mit Scholz, mit den Deutschen, den Russen und den sonstigen. Aber ja, bis dahin ist es irgendwie nicht diese universelle Welt, sondern wirklich die Bubble-Welt, wo jeder sich weiter eingräbt, wenn noch so ein Krieg ausbricht, dann noch weiter eingraben. Und so ja auch meine Haltung, wie ich sagte, ja, noch weiter die Mauer aufbauen, es ist leider dann wohl so. Ja, jetzt aber
diese Klammer. Wenn dieses Herrschaftssystem im Westen wirklich auf Deliberation nachdenklichen Erwägungen einer Masse oder auch nur einer kleineren Klasse der Bevölkerung beruhte, verschlimmerte das den moralischen Abgrund, vor dem wir stehen. In der Eurokrise wurden die Südeuropäer also bewusst gedemütigt und entrechtet. Ebenso in der Flüchtlingskrise. Die zahlreichen Angriffskriege der NATO beruhten dann auf dem wirklichen Volkswillen der Westländer etc. Das macht es sehr viel schlimmer als meine Annahme, dass diese Schweinereien durch einen Automatismus der medialpolitischen Herrschaft, durch psychologische Macht auf Basis der sichtbarsten imperialistischen Verbrechen, welche die Arbeiterklasse einschüchtern und gehorsam und stumpf gegenüber der eigenen Regierung machen soll. Wir leben also in einer automatisierten Tyrannei. Und diese Diagnose ist sehr viel wohlwollender und wirft ein freundlicheres Licht auf die Westmenschen als Wolfgangs Hypothese von der deliberativen Demokratie, die nämlich bedeutete, wir hassen den Rest der Welt und wollen fremde Länder immer wieder unterwerfen und dominieren. Ende der Klammer. Genau, also, es ist irgendwie... Uff. Es sitzt niemand am Steuer, vielleicht noch nicht mal diese eigentliche herrschende Klasse, die Bourgeoisie, die Milliardäre und Großkapitalbesitzer, sondern die sind halt jetzt in diesem medialen Staccato, in der Hysterie der letzten Jahrzehnte, die sich immer weiter angefeuert hat, ja, sind sie auch schon so mit drin gefangen und können auch nicht mehr deliberieren, obwohl dieser Staat ja eigentlich zu ihren Gunsten, ihnen zu dienen gemacht ist. Und was natürlich noch weit hergeholter wäre, wäre zu sagen, ja, dieser Staat vollstreckt irgendwie unseren Willen der Bevölkerung und so weiter. Und ja, meine These ist also des Automatismus, die medialpolitische Herrschaft, die sich so durchsetzt wegen diesen sichtbaren Verbrechen, dass Leute da in Südamerika keine Heimat haben, ihre Heimatprovinz verlassen müssen, in die Elendslums von Rio de Janeiro ziehen müssen und weil sie da immerhin noch irgendwie ja wo am Rande der Ökonomie arbeiten können, jemand die Schuhe putzen können oder so. Ja, diese Art von Arbeiten da eben noch möglich sind. Und ja, das sieht man ja im Westen. Also das Internet globalisiert so die Bilderströme, die Informationsströme. So sind die, wie wir leben, aber wir vor allem auch, wie die leben oder wie viele dort leben in Brasilien, das ja eines der gespaltensten Länder auf der Erde ist, wo es auch sehr viele Reiche gibt, aber viel mehr Arme noch. Und also das sieht hier die deutsche Arbeiterklasse und damit wird sie so psychologisch gefügig gemacht, dass man sagt, ja, es ist egal, wie es ist doch irgendwie so, dass diese liberale Demokratie auf jeden Fall allem anderen überlegen ist. Und das hatte ich ja schon öfters behandelt, da will ich mich nicht wiederholen, gehen wir darüber hinweg. Deshalb, muss ich nicht mehr erklären, dass das diese psychologische Herrschaft ist, aufgrund der Sichtbarkeit auch dieser Grausamkeit, dieses Elends, dieser Entrechteten, dieser Massen an überflüssig gemachten. Genau. Und deshalb ja auch sehr wichtig, wie ich letztes Mal meinte, mit der Weltrevolution, wenn wir da hinvorkommen wollen, wir können nicht mal den Leuten das versprechen, dass innerhalb einer Generation irgendwie auch nur die basalsten Rechte, wie das Recht auf Trinkwasser und Nahrung und Arbeit, eingehalten werden, sondern wenn überhaupt, können wir ihnen ein Recht auf einen Wahrheitsprozess im Badiouschen Sinne, auf die Teilnahme an diesem größeren Ereignis, diesem politischen Ereignis, einer Revolution und der Revolutionierung der ganzen Gesellschaft und der ganzen Welt mitzuwirken und davon teil zu sein und sich da einzugliedern. Und selbst wenn sich es schon so festgefahren hat wie in China, wie es ja auch normal ist, dass sich die Strukturen so glätten, sich so Raster bilden, wie in dem Uelbeck-Gedicht alles eingerastet. Aber selbst da ist es ja noch eine revolutionäre Kraft, die in der KP schlummert, die vielleicht ein bisschen wiedererweckt werden muss. Ja, aber das ist ja immer noch gut und immer noch haben die Leute da die Möglichkeit, sich selbst auch einzubringen, aufzusteigen.
und das System so von innen zu verändern, diese Revolution wieder anzuschubsen, anzufachen, wo sie jetzt vielleicht eher auf Sparflamme köchelte, die letzten Jahrzehnte, wo man sich dem westlichen Modell ausliefern musste, um überhaupt diese Spielräume zu haben, um überhaupt da teilzunehmen an der Ausbeute des Weltmarkts, wie es so schön bei Kron hieß, um da Zugriff zu bekommen auf diese Pfründe, so wie auch in der Stalinzeit das die große Frage war, wie bekommen wir da Zugriff auf diese Industriegüter und die Fabriken, die Maschinen zur Herstellung, wie können wir uns das überhaupt leisten? Das ist nicht so einfach. Der Westen wird uns das nicht schenken, sondern uns noch weiter blockieren und daran hindern. Und gut. Aber was hier so wichtig ist, dieses nachdenkliche Erwägen. Also, ja, wenn es so wäre, dass hier eine Masse oder auch nur eine kleinere Klasse an Journalisten oder wem auch immer, Politikern, nachdenkt und sagt, ja, das und das müssen wir jetzt tun, aus diesem und jenem Grund. Und deshalb kommt dann diese Politik am Ende raus, dann wäre es ja viel zynischer und würde ein viel schlechteres Licht auf uns Westmenschen werfen, weil wir wirklich die anderen Weltgebiete dann so brutalst niederwerfen und niederbomben wollen immer wieder. Und wenn es diese deliberative Demokratie ist, die hier herrscht, nach Wolfgangs Voraussetzung, ja, das wäre dann wirklich der völlig blanke Zynismus. Aber zum Glück ist es ja nicht, kann ich immer noch sagen. Zum Glück ist es so eine Art automatisierte Tyrannei, wo wir auch alle sagen können, wir als Individuen sind nicht schuld, aber wir müssen uns halt jetzt wirklich mal zusammenfügen zur revolutionären Masse. Nur so können wir dagegen ankommen. Gut. Das war jetzt dieser Tweet. Ich muss hier kurz den nur aufnehmen in meine Notizen, damit ich das alles dann abgesichert habe, in die Shownotes packen kann. Gut. Ja, es gibt noch weitere Sachen, die ich hier nachlesen muss. Aber kommen wir jetzt zu einer Bemerkung von Stalin. Ich lese gerade diese Biografie von Ian Gray, heißt der Mann, glaube ich. Der wurde empfohlen von diesem anderen Kommunisten, Ludo Martens, dessen Stalin-Buch ich ja schon mal in kurzen Auszügen vorlas. Und ja, er ist kein Kommunist, Ian Gray, aber auch kein Antikommunist. Er wurde da angepriesen als ein Biograf Stalins, der noch sehr fair mit ihm umgeht und dieses Paradoxon vielleicht wirklich voll beringt, in sich vereint, weder Kommunist noch Antikommunist zu sein, weil wie Tschernikau, der Schriftsteller damals in der DDR, sagte, ja, er hat noch nie einen Menschen getroffen, der kein Kommunist war und aber nicht Antikommunist war. Also irgendwie, wer kein Kommunist ist, der wird, ja, der degeneriert innerhalb dieser BRD-Moral, dieser Schranken der Gesellschaft, der degeneriert da zum Antikommunisten. Dass er einfach die antikommunistische Propaganda der Mehrheit schluckt und sagt, ja, ja. Ich weiß ja auch, so kann es nicht gehen mit dem Kommunismus. Ich weiß ja auch, der hat auch alles falsch gemacht, ja, und so weiter. Ich komme dir entgegen, lieber Bourgeois, ja, ja, das stimmt schon. So brachial davon auch nicht mehr rangehen wie der Stalin. Ich weiß schon. Aber Ian Gray, diese Biografie kann ich auch sehr empfehlen. Liegt leider nur auf Englisch vor, wie ich es gesehen habe. Ich weiß gar nicht genau, ich lese auf dem Kindle und wunderbar fand ich, Stalin war ja auch öfters im Gulag, wo er meistens auch leicht wieder entkommen konnte nach ein paar Monaten, aber einmal war es dann, glaube ich, doch ein mehrjähriger Aufenthalt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber jedenfalls war er da in Sibirien. Und Sibirien, dachte ich früher, ist dieser ganz nördliche Teil von Russland, aber ist ja eigentlich eher so der Mittelteil, der sich da von ganz Norden bis Süden erstreckt. Aber ja, da ist ungefähr in Sibirien also dieser Jenissei-Fluss. Und das ist ein sehr schöner, sehr verzweigter Fluss, der dann ins Nordpolarmeer mündet und dann sicherlich auch sehr schnell zufriert im Herbst irgendwann. Also der mündet da in die Arktis. Und ja, speist sich da irgendwie aus Zentralasien, genau diese Region um Kirgisistan und Mongolei. Und
da also war Stalin unterwegs und hat auch gefischt dann. Ja, also da war er in der Verbannung, weiß nicht, vielleicht war es auch kein Gulag, sondern man wurde irgendwie in die Verbannung geschickt, musste in einem Dorf dort dann leben, unter dem zaristischen Regime, also vor der Revolution noch, als Stalin eben so als Agitator, Organisator tätig war in der bolschewistischen Partei. Und da hat er dann also Ausflüge gemacht zum Fischen und hatte da immer eine sehr gute Ausbeute. Und irgendwie diese Fischerausflüge waren etwas, wovon er sein ganzes Leben dann noch erzählt hat, immer wieder auf den Feten in Moskau, den Parteiempfängen. Ja, das war seine große Zeit damals, als er da einfach einsam losgestafft ist durch den Schnee oder durch die Taiga oder was auch immer das ist und da seine Angel reingehalten hat. Und er hatte immer so eine große Ausbeute, dass die Einheimischen dort ihn so bewunderten und sagten, ja, wie machst du das? Weil er hat sich einfach den Spot gesucht, den Platz gesucht, wo es günstig war. Er hat wahrscheinlich, ja, oder hat erstmal viel ausprobiert, wo kommen viele Fische vorbei, und dann hat er sich an den einen Platz gestellt und da einfach gewartet und Fisch um Fisch eingesackt. Aber ja, da wollte ich hier gar nicht kommen, Stalins Fähigkeiten als Fischer, sondern was er dann sagte, nämlich im Vorgang der Kollektivierung, das war eben diese Entscheidung, die Ende der 20er getroffen wurde, jetzt müssen wir kollektivieren und auch industrialisieren. Wir müssen jetzt wirklich alles zusammenraffen, was unsere Ökonomie erzeugen kann und das, also die Produktivität, vor allem auch in der Landwirtschaft, erhöhen, um dann mehr Korn zu haben, dass wir ins Ausland verkaufen können und dann aus dem Ausland diese Industriefabriken kaufen können und bei uns selber die Industriegüter erstmal herstellen können. Das ist ein sehr schwieriger Prozess und es ist ja unglaublich, diese Wachstumsraten, damals irgendwie ja, 50% Wachstum verlangte Stalin dann. Gut, das war aber nach der neuen ökonomischen Politik, das war diese Kompromisspolitik von Lenin damals in Gang gesetzt nach dem Bürgerkrieg, weil er natürlich jetzt, wo das Land in Trümmern lag, erstmal den Bauern auch ein Signal des Friedens geben wollte, die im alten Eigentum festgehalten haben. Und dann, ja, sagte Trotzki und die linke Opposition in der Partei sagte schon so um 1925 nach Lenins Tod dann, ja, das wäre irgendwie der Weg jetzt zu gehen mit der Kollektivierung. Aber da war Stalin noch nicht dafür, sondern erst um 1928 hat er dann diese Strategie in Gang gesetzt. Ja, da war es dann irgendwie der richtige historische Moment. Und hat, wie ich meinte, aber gesehen, dass das zu erbittertem Widerstand führen würde, zu Toten und zu brutalen Kämpfen. Und dass man es trotzdem irgendwie hinbekommen muss. Und genau, was er seinen Parteigenossen dann nämlich sagte, jetzt kann ich das hier nicht zitieren, glaube ich, wobei ich könnte es vielleicht kurz raussuchen, aber hier nur aus dem Kopf zitierend, ja, also wisst ihr, liebe Leute, wir kommen jetzt in schwierige Zeiten rein. Und wenn ihr das jemals schon gesehen habt, wie das auf einem großartigen Fluss ist, wie zum Beispiel der Jenissei in Sibirien, wie da die Fischer also rausfahren und wenn dann ein Sturm aufzieht, ja, da sind manche Fischer eben so von so einer Natur, dass sie mutig sind und sich noch mehr in die Ruder werfen und sagen, jetzt Leute, zählt's hart an die Ruder, jetzt stecht voll rein, wir müssen unbedingt vorwärts kommen, weiterkommen. Und es gibt aber andere Fischer, die etwas zaghafter sind und die sich dann zusammenkauen auf den Boden des Schifferboots und sagen, ja, lass uns einfach nur hier uns auf den Boden werfen, zusammenkauen und vielleicht werden wir ja irgendwie durch Zufall an den Strand gespült. Und das fand ich so witzig. Ja. Vielleicht durch einen günstigen Zufall spült uns hier der Wellengang noch an den Strand. Das fand ich wunderbar von Stalin. Also ja, in so brutalen geopolitischen Situationen ist es dann wirklich so, man hat eigentlich dieses Bedürfnis, sich nur zusammenzukauen, aber eigentlich ist klar, man muss jetzt umso stärker rudern, man muss jetzt einfach versuchen, kollektiv diese tierische Kraft freizusetzen, noch viel mehr Widerstand zu leisten, dieser Naturkraft. Ja, das wollte ich hier nur kurz referieren. Und damit hat er also seine Genossen dann überzeugt zu sagen, ja, wir müssen jetzt diesen schwierigen Weg gehen, der Kollektivierung. Und auch in diesem Jahr 1930, als das Ganze auf der Kippe stand, auch da war einfach so dieses strahlende Vorbild des Selbstbewusstseins für die verunsicherten Genossen, dass diese Kampagne also dann mit Erfolg zu Ende geführt werden konnte in den nächsten Jahren. Natürlich unter hohen menschlichen Opfern, die zu analysieren sind, wie ich sagte, die aber grundsätzlich nicht dieser menschenverachtenden Sichtweise auf ganze Weltbevölkerung entsprechen, wie das ein Obama eben seinen Blick dahin richtet auf beherrschte Gebiete. Nein, das ist was anderes, was Sozialistisches, was Stalin da aufbaut. Und klar, am Ende wird es dir egal sein, wenn du da stirbst oder deine Familie, ob das jetzt ein sozialistischer Politiker vorantreibt oder ein imperialistischer. Aber trotzdem, es ist wichtig zu unterscheiden, es ist nicht das Gleiche und es ist auch von den Opferzahlen, die verursacht werden, ganz klar, dass das nicht zu vergleichen sind, aber das ist ja auch nicht der einzige Maßstab. Nun gut, sondern auch den historischen Kontext muss man natürlich einbeziehen. In so einem unterentwickelten Land flammt die Gewalt auch eher auf oder kämpfen die Leute eher erbittert bis zum Tod. Ist das Leben einfach weniger wert als hier in Deutschland, wo man sagt, nee, wozu mich opfern, hier irgendwie einfach sich ergeben. Irgendwie wird man doch noch mir mein Hab und Gut lassen oder einen Teil davon und dann kann ich ja auch noch auskommen, das ist ja nicht so schlimm. Also das sind irgendwie historische, geografische, politische Unterschiede, ökonomische, ja. Genau, wie bin ich jetzt hierher gekommen? Wie habe ich mich schon wieder verrannt? Verzettelt, eins kann ich nur noch sagen, dieser Yenisei kann ich euch nur empfehlen, den mal zu googeln. Das ist ja ein wunderbarer Fluss, dieses flache Land dort und irgendwie so Sandstrände auch. Und dieses fahle Licht, das da drüber gleitet über die Taiga oder Tundra. Ja, kann ich euch nur empfehlen, das mal zu googeln. Ja. Nun aber kommen wir jetzt zu weiteren Texten, die ich anbringen kann. Ich habe hier ja schon einiges vorgelesen, sehe ich hier, meine Liste. Da sind nur noch zwei Punkte eigentlich übrig jetzt. Aber ja, wir werden sehen. Vielleicht kann ich von diesem Buch einfach weiterlesen, von Badiou. Aber ja, eigentlich hatte ich das schon vorgelesen, alles was wichtig ist. Oder das, was mich so sehr fasziniert, hatte ich schon damals vorgelesen in den 50ern. Also die ethischen Grundlagen der Menschenrechte. Es geht um Kant, imperative Erfordernisse. Und es geht, genau, dieser Imperativ steht irgendwie über den empirischen Bedenken oder situationsbezogenen Überprüfungen. Und dieser Imperativ bezieht sich auf eine Verletzung, ein Verbrechen oder ein Böses. Also da gibt es eine Transgression einer eigentlichen Norm. Und genau, deshalb, wenn man sich so auf Kant bezieht, sagt Badiou, dann geht man davon aus, das Böse absolut zu setzen und sagen, da haben wir unsere Norm, wie wir das Böse verhindern. Und das darf einfach nicht passieren, dass die einreißt. Und dann nationales oder internationales Recht, diese Fälle zu bestrafen. Und die Regierung, soll das irgendwie berücksichtigen. Humanitäre Einmischung oder Recht auf Einmischung ins Recht. Hier wird Ethik sowohl als a priorische Fähigkeit, das Böse zu unterscheiden, denn im modernen Sprachgebrauch von Ethik ist das Böse oder das Negative vorrangig, da ein Konsens über das, was barbarisch ist, angenommen wird. Als auch als letztgültiges Prinzip des Urteils, insbesondere des politischen Urteils. Gut ist nämlich, was sich offensichtlich einem a priori identifizierbaren Bösen widersetzt, verstanden. Das Recht selbst ist zunächst das Recht gegen das Böse. Wenn der Rechtsstaat in Anführungszeichen notwendig ist, dann weil er allein einen Platz für die Identifizierung des Bösen einräumt. Es ist die Meinungsfreiheit, die in der ethischen Vision zunächst Freiheit, das Böse zu bezeichnen, ist. Deshalb irgendwie so wichtig auch die Meinungsfreiheit. Weil man sagt, ja, genau, zumindest noch diese immanente Kritik leisten, dann
hat irgendwie alles seine Ordnung, egal was es da für Verbrechen gibt des Imperialismus und dass diese Verbrechen viel größer sind als die russischen oder chinesischen. Egal, wir sind doch noch viel besser als die, weil wir diese Freiheit, die Verbrechen anzuprangern, ermöglichen. Und das ist ein sehr guter Deal, wie ich meinte, letztes Mal zwischen den Philosophen und den imperialistischen Machthabern. Da sagen die Imperialisten den Philosophen, ja okay, ihr könnt ja schon denken, frei denken und alles publizieren auch. Und ja, es wäre gut, wenn ihr euch dabei auf diese immanenten Werte beruft, wenn ihr euch an dem orientiert, was wir unserer Gesellschaft für eine Selbsterzählung geben, was wir für eine Selbstauffassung von uns haben. Und auf Basis dessen könnt ihr uns dann ja nachweisen, dass da irgendwie was faul ist. Und da sind wir dann auch ganz zufrieden. Dafür zahlen wir euch auch gut aus. Geben wir euch eine schöne Professur, wie Zizek eben in den USA ja auch Professuren inne hatte oder hat. Ja, aber irgendwie was ändern wird sich daraufhin natürlich nicht. Und das weiß auch jeder und das ist auch gut so. Auch Zizek weiß, oh, zum Glück, jetzt bin ich ja schon in dieser mittleren Position, halb aufgestiegen zum Kleinbürger. So wie ich auch, wie ich immer wieder betonte, ja, auch ich nehme heute wieder zum Beispiel in diesem bürgerlichen Elternhaus diesen Podcast auf, wo ich einen wunderbaren Ausblick auch habe auf die Stadt. Anders als in meiner anderen WG, die eher im Stadtkern an der Hauptstraße ist. Und hier ist man einfach schon mal nochmal abgehoben, steht bei allem drüber. Und das ist ja auch wunderbar. Sollte man allen Menschen ermöglichen, diese sozialistischen Früchte zu ernten, des Luxus, des Komforts, der Bequemlichkeit, der Weitläufigkeit, der Wohnverhältnisse und so weiter. Nun, also, wenn der Rechtsstaat notwendig ist, dann, weil er allein einen Platz für die Identifizierung des Bösen einräumt und weil er die Mittel zur Urteilsfindung anbietet, wenn die Sachlage nicht klar ist. Apparat der juridischen Vorsichtsmaßnahmen. Die Voraussetzungen des Kerns dieser Überzeugung sind klar. Erstens, ein allgemeines menschliches Subjekt wird vorausgesetzt. Dieses Subjekt ist so beschaffen, dass das, was ihm an Bösem zustößt, universal identifizierbar ist, obgleich diese Universalität oft mit einem völlig paradoxen Namen als öffentliche Meinung bezeichnet wird. Derart, dass dieses Subjekt zugleich ein passives oder pathetisches oder reflektierendes ist, ein leidendes Subjekt und ein urteilendes oder aktives oder bestimmendes Subjekt. Ein Subjekt, das, indem es das Leiden identifiziert, weiß, dass es Letzteres durch alle verfügbaren Mittel zum Schweigen bringen muss. Genau, das Subjekt muss nur das Leiden abstellen. Und das ist schon eben diese Opferhaltung des Menschen, der doch eigentlich sich aufmachen könnte, auch zum Helden zu werden, den Heroismus anzupeilen. Aber nein, scheinbar soll dieses Subjekt einfach nur das Leiden wahrnehmen und sagen, das ist abzustellen. Zweitens, die Politik ist der Ethik untergeordnet, jedenfalls, wenn man sie vom einzig in dieser Sache wirklich wichtigen Standpunkt aus betrachtet. Das mitfühlende und empörte Urteil des Zuschauers der Begebenheiten. Drittens, das Böse ist das, was dem Guten den Platz zuweist und nicht umgekehrt. Viertens, die Menschenrechte sind Rechte zum Nichtbösen, weder beleidigt noch verletzt werden an seinem Leben, Grauen vor dem Mord oder der Hinrichtung. Noch am Körper, Grauen vor der Folter, vor den Misshandlungen und vor der Hungersnot. Noch in seiner kulturellen Identität, Grauen vor der Erniedrigung der Frauen, der Minderheiten und so weiter. Die Macht dieser Lehre besteht bei erster Annäherung in ihrer Evidenz. In der Tat weiß man aus Erfahrung, dass das Leiden nicht verborgen werden kann. Genau, also das Mitgefühl und so weiter. Dass diese Denkrichtung des Mitgefühls und so weiter zieht sich durch die menschliche Denkgeschichte, schreibt er hier, ja, dass es leichter ist, dass die Verderbtheit, die Gleichgültigkeit oder die Grausamkeit der politischen Führer die Hauptgründe für ihren Verruf waren, das wussten bereits die griechischen Theoretiker der Tyrannis. Dass es leichter ist, über das Böse einen Konsens zu erzielen als über das Gute, das haben die Kirchen erfahren. Es war für sie immer leichter anzugeben, was man nicht machen durfte, ja, dass man sich mit der Enthaltung abfinden solle, als auszumachen, was zu tun sei. Darüber hinaus ist es gewiss, dass jede ihres Namens würdige Politik bei den Vorstellungen beginnt, die sich die Leute über ihr Leben und über ihre Rechte machen. Man könnte also sagen, dass dies ein Korpus von Selbstverständlichkeiten ist, das einen planetarischen Konsens herstellen und sich die Kraft zu seiner Durchsetzung verschaffen kann. Und dennoch muss man die These aufstellen, dass dies falsch ist, dass diese Ethik unzusammenhängend ist und dass die ganz offensichtlich zeigenden Wirklichkeiten die Entfesselung der Egoismen, das Verschwinden oder die äußerste Unsicherheit der emanzipatorischen Politik, die Vervielfältung der ethnischen, in Anführungszeichen, Gewaltsamkeiten und die Universalität der wildwüchsigen Konkurrenz ist. Ah ja, und dann kommt jetzt der nächste Part, den hatte ich gestern schon vorgelesen. Der Mensch ist kein Opfer, sondern ist nicht ein Sein für den Tod, nicht ein Sterblicher, sondern Unsterblicher, für die Wahrheiten gemacht, für diesen Wahrheitsprozess, der einen zerspaltet. Ja, da wird man zerspalten, wie ich damals sagte, wie im Podcast, mein Podcast-Prozess, dem man dann treu sein muss. Gut, jetzt hier nur vielleicht, ja, noch kurz vom Ende dieses Kapitels, Seite 28. Man muss das ideologische Programm der Ethik verwerfen und nichts der negativen und opferbezogenen Definition des Menschen zugestehen. Dieses Programm identifiziert den Menschen mit einem bloßen sterblichen Tier. Es ist das Symptom eines beunruhigenden Konservativismus und untersagt durch seine abstrakte und statistische Allgemeinheit die Besonderheit der Situationen zu denken. Diesem Programm, genau das ist es auch irgendwie mit dem Menschenrecht, wie ich meinte, würde ich mal gern wissen, was ist es eigentlich, was man in diesen bekannten Konkurrenz-Podcast China vorwirft? Weil es ist irgendwie so abstrakt, immer zu sagen, ja, dort gibt es keine Freiheit, keine Menschenrechte. Aber was soll das sein? Ich bestreite ja gar nicht, dass dort Leute unterdrückt sind und vor allem ökonomisch unterdrückt sind, dass man dort, ja, natürlich auch viele städtische Mittelschichten hat, aber auf dem Land und so weiter, und vielleicht noch eher abgehängt ist. Und ganz klar, wenn nicht die gleichen Chancen, nicht das gleiche Einkommen hat wie in Deutschland. Ja, genau. Und, aber was, auf was für eine Situation bezieht man sich da genau, wenn man China vorwirft, die würden keine Menschenrechte achten? Also was ist das für ein Praxisding? Das ist einfach nur irgendwie abstrakt in blauen Himmel gehoben wiederum, wie Marx sagen würde. Irgendwie abstrakt schwebt das da in den Wolken und wir sagen, ja, wir wissen es ja ganz klar irgendwie, dass wir hier auf den tönernen Füßen der Menschenrechte stehen oder dort eben nicht. Diesem Programm stellen wir drei Thesen gegenüber. These 1. Der Mensch erhält seine Identität durch sein bejahendes Denken, durch die einzigartigen Wahrheiten, die er erlangen kann, durch den Unsterblichen, der aus ihm das widerständigste und paradoxeste aller Tiere machen kann. These 2. Man bestimmt das Böse durch die positive Fähigkeit zum Guten, also zur grenzüberschreitenden Handhabung der Möglichkeiten und zur Verweigerung des Konservativismus, auch wenn dieser die Erhaltung des Seins wäre und nicht umgekehrt. These 3. Die Menschheit überhaupt hat ihre Wurzeln in einer gedanklichen Identifizierung mit einzigartigen Situationen. Es gibt keine Ethik im Allgemeinen. Es gibt möglicherweise nur eine Ethik der Prozesse, durch die man die Möglichkeiten einer Situation behandelt. Genau. Ja, und nur nochmal wiederholen will ich diesen Satz von gestern, über den ich auch so lachte. Ja, also da schreibt Badiou, der definiert die heutige Ethik. Diese Ethik definiert also den Menschen als Opfer. Wir haben gesehen, wie die Ethik die Identifizierung dieses Subjekts unter die universelle Anerkennung des ihm bereiteten Bösen unterordnet. Man wird einwenden, aber nein, sie vergessen das aktive Subjekt, das gegen die Barbarei antritt. Und genau, das ist der Standpunkt von Baerbock, würde ich sagen. Das sind diese Imperialisten oder NATO-Falken, die immer wieder ausrücken wollen und jetzt sagen wollen, ja, wir müssen antreten gegen Putins Barbarei und so weiter. Gut, aber nun, wir werden jetzt zu einem Text kommen, beziehungsweise noch ein kurzer Kommentar zu nämlich diesem James Bond Text von vorletztem Mal, da sagte ich, ja, da brauchst du gar keinen weiteren Kommentar. Und der Autor dieses wunderbaren Gedankenspiels da auf Makroskop hat dann auch nur noch ein paar Sätze angefügt zur Ukraine und so weiter. Meinte, die wirklichen Befehlsgeber wären da weniger in London als in Washington sitzen. Aber das weiß ich noch nicht mal, weil es hieß zumindest, irgendwie habe ich das mitgekriegt, dass da die Briten auch ganz, ganz aktiv und ja, proaktiv waren seit 2014 die ukrainische Regierung und Armee auszurüsten. Und ja, klar ist Washington da wahrscheinlich noch mal mehr am Drücker. Aber mein kurzer Kommentar nur hierzu, zu dieser ganzen James-Bond-Geschichte jetzt. Also, ja, also es ist so unfassbar, nach Jahrzehnten, ja einem knappen Jahrhundert US-amerikanischer Geheimdienstintervention, bösartigen Machenschaften zur Spaltung und Knechtung von Völkern und Aufhetzung von Volksgruppen, jetzt an die Geschichte ranzugehen und zu meinen, Putin sei der Gewalttätige, Putin habe zuerst die Eskalationsspirale in Gang gesetzt. Ja, man müsste gar nicht viel wissen über den Maidan, sondern einfach nur ein Hauch Geschichtsbewusstsein in sich tragen. Genau. Und das ist ja auch meine Position, wie ich sagte, damals am 24. Februar, sagte ich, ich muss die Mauer im Kopf bauen und mich da irgendwann nochmal reinarbeiten in diese Historie der Ukraine. Aber wichtiger ist einfach, dieses Gesamtbild erstmal zu haben und zu verstehen, zu verschwörerisch vielleicht zu extrapolieren zu sein. Die USA gehen da belegbarerweise, bewiesenermaßen so und so zu Werke in Afghanistan und diesen ganzen Myriaden an weiteren Interventionen, die wirklich schon in die Hunderte gehen, seit Beginn des letzten Jahrhunderts eben. Also, wenn man sich das anschaut, Aufhetzung von Volksgruppen, genau wie es im Irak hieß, dass man die einzelnen Stammesrepräsentanten einlädt und sie nicht als Iraker behandelt. Aber ja, auch sonst in vielen Ländern sicher einfach schaut, wie kann man da einen Keil zwischen die Bevölkerung treiben. Wenn es uns halt gerade nützt, hier dieses Land anzuzünden, in Flammen aufgehen zu lassen, müssen wir schauen, was könnte man da für ethnische Barrieren hochziehen. Also es würde ja reichen, diesen Hauch an Geschichtsbewusstsein zu haben, zu sagen, ja, das ist irgendwie die Methode, mit denen die USA vorgehen. Und klar sind die Russen hier dann vielleicht auch keine Weisen genommen. Aber ja, also es ist ja irgendwie alles belegt, dokumentiert, was die USA hier für eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Und vor allem genau dieses Herangehen, wie es in dem James Bond Text fiktiv beschrieben wurde. Ja, man überlegt sich, wo, entlang welcher Achse kann man dieses Land jetzt spalten. Die Höhenlinie als Front wäre ein bisschen unpraktisch. Berg- und Talbewohner, wie soll das gehen? Dann müssten die ja mit dem Helikopter immer rüberfliegen. Die Talbewohner, die da dann die Versorgung garantieren müssen. Naja, deshalb sagte er, ja, lieber anhand der Sprachbarriere spalten, deutschsprachige und französischsprachige Gebiete hier in kriegerische Auseinandersetzungen verwickeln. Und gut, kurze Pause hier. So, ja, da bin ich wieder. Das war jetzt eine kleine private Pause. Ich habe einen wunderbaren Spaziergang gemacht, die letzten Sonnenstrahlen genossen. Und es ist ja wunderbar, dass jetzt der Herbst kommt hier. Sind wir etwa Mitte September. Und ja, jetzt kommt der Herbst, jetzt werden die Wolken ein bisschen grau, gräulich und schwärzlich. Und ja, ich will hier diesen Podcast zu einem guten Ende führen, sage ich ganz klar. Zu einem Ende, das sich gewaschen hat. Ich will nochmal ein paar Nägel reinschlagen, will euch vor den Latz knallen. Genau, was vor den Latz knallen. Da kommen wir dann in einem nächsten Text. Jetzt führen wir erstmal diesen Text hier bitte zu Ende. Wir waren hier beim Maidan stehen geblieben und darüber, dass man ja nicht mal so viel darüber wissen müsste, was ist in der Ukraine vorgefallen, nur ja, westliche Geheimdienste und sonstige Mächte haben dort auch ihre Finger im Spiel. Bis zu welchem Grad die das steuern, ist nicht richtig. Oder überblicke ich zumindest jetzt im Moment nicht, ist vielleicht nicht so wichtig, sondern die Ukraine ist ja durch den IWF allein ökonomisch so vom Westen abhängig. Aber genau, das alles lassen wir beiseite, ein bisschen Geschichtsbewusstsein. Ein bisschen was in Erinnerung haben über die Historie, was die Amerikaner da immer wieder für Strategien anwenden, um andere Länder zu entzwei zu spalten und zu sagen, komm, ja, diese und jene Gruppe, diesen faschistischen Mob bringen wir jetzt in Stellung gegen eine progressive linke Regierung etwa in Südamerika oder sonst wo. Naja, das ist eben das große Bild, wo ich meine, das ist wichtiger, das so kohärent zusammenzubringen und zu sagen, ja, das ist dann leider das ganz Falsche und die ganz falsche Seite, auf der Baerbock hier steht, die sich so an die Amis heftet. Und da dachte ich auch da ist es wieder dieses Weibliche, dass eine Frau da eben besonders männlich sein muss und deshalb so aggressiv auftritt, weil sie sich in dieser Männerwelt durchsetzen will und deshalb diese US-amerikanischen Hegemonieprinzipien besonders bissig vertritt. Nun, kommen wir also jetzt hierzu. Ein Hauch Geschichtsbewusstsein, ja. Das ist aber zu viel verlangt von den Deutschen. Die sind so degeneriert, so schwachköpfige Knechte und unmündige Waschlappen, Luschen, ekelhafte Ja-Sager, dass ihr ganzer Geschichtshorizont sich auf 33 bis 45 reduziert und sie die einzige Schlussfolgerung ziehen, jetzt möglichst den Kopf in den Sand zu stecken, harmlos zu sein und alles zu schlucken, was man von der großen, in Anführungszeichen, Schutzmacht USA vorgesetzt bekommt. Bloß nicht zu genau hinschauen und eigene Urteile bilden. Die runtergekommene Meute in den Redaktionen wiederholt es ja. Wir stehen auf der richtigen Seite und so viele Menschen können ja wohl nicht irren. Ihr seid so irre, ihr dumm dreisten, verkümmerten, dehumanisierten Normbefolger und Westknechte, die dem autoritären Regime hierzulande und seiner psychologischen Machtausübung über unsere Bewusstseine widerstandslos nachgibt. Man kann gar keine Worte finden, die schwer genug sind, sie dieser automatisiert Gehorsam leistenden deutschen neofaschistischen Horde vor den Latz zu knallen. Denn die spürt sowieso nichts mehr. Es ist jetzt wirklich alles egal. Gut. Das hierzu dann noch kurz etwas, was mir eingefallen ist, als ich mit meiner Freundin diese wunderbare Serie Breaking Bad schaute. Ich meinte, vielleicht diejenige, die dieses letzte Jahrzehnt charakterisiert, diese Zeit, in der wir leben, das Zeitgenössische, mit den Drogenepidemien und ja, dieser ganzen Frage der Gewalt und Kriminalität. Und ja, wunderbar, wie Walter, der Chemielehrer, also der zum Drogenkoch wird, dann sein Schwager von der DEA fragt, ja, was glaubst du, macht die Kriminellen zu Kriminellen? Warum werden die so, wie sie werden? Was hat die so geformt? Er stellt also diese wunderbar soziologische Frage, auf die auch immer wieder meine Freundin kommt, weil sie das irgendwie studiert hatte, bei sich in der Schule, natürlich auch in Peru, mit sehr ja, eklatanten Fallbeispielen aus ihrer Klasse, von Klassenkameraden, die so aus so brutalen sozialen Verhältnissen kamen und eben nicht viel mitbekamen von ihrem Elternhaus, dass sie dann zu Delinquenten werden. Und genau, Walter stellt aber diese Frage und Hank, der DEA-Agent, sagt nur: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es davon eine ganze Menge gibt. Die sind wie Kakerlaken, kommen immer wieder hervor. Und das ist wunderbar. Das zeigt so diese westliche Herangehensweise der Gewalt. Also klar, die, in den USA ist die Polizei auch noch viel mehr militarisiert, aber grundsätzlich, wie ich schon mal meinte, das eben alles nochmal eine Stufe weitergedreht. In den USA, aber grundsätzlich sind wir hier ja auch Teil dieses US-Imperiums. Und es ist irgendwie diese weiße Herrschaft über die Vernunft, die Ratio, mit der wir in Excel-Tabellen kalkulieren, wie viel Profite wir einfahren. Oder dann, klar, die Polizei muss anrücken, um irgendwen einzulochen. Irgendwen, der so durch Drogengesetze kriminalisiert wird, wo diese Drogengesetze halt auch diese ideologische Norm öffnen, die ideologische Funktion, genau das, was ich vorhin meinte mit den sichtbarsten, das sichtbarste Elend in Afrika, das geleitet dann die Arbeiterklasse im Westen zum Gehorsam daheim, das, man sieht, es kann noch schlimmer werden, aber auch daheim die Drogenabhängigen, die sind ja auch irgendwie Untermenschen, sind ja auch irgendwie ausgestoßen und auch das zu sehen ist sehr wichtig als dieses psychologische Herrschaftsinstrument für die Bourgeoisie, um zu sagen, jawohl, das sind die ganz anderen. Werd bloß nicht so wie der liebe Arbeiter kommt. Du kannst hier arbeiten, du kriegst immer einen Lohn ausgezahlt. Du hast zwar keine Macht, kannst zwar nicht profitieren von den großen Krisen und Kriegen, aber komm, so wie der da unten wirst du auch nicht werden. Genau, also ja, und da kommen die Polizisten und brechen alles so runter und sagen, ja, mit Gewalt müssen wir vorgehen, egal, das sind halt wie Kakerlaken, die müssen wir einfach zerquetschen. Und genauso ist aber auch unser Wirtschaftsimperialismus, dass wir sagen, ja, wir müssen die anderen ausländischen Firmen verdrängen, wir müssen unsere Handelsstruktur ausbauen, überall noch mit unseren Produkten alles überschwemmen. Und wenn nicht, dann, ja, es muss ja so sein, sonst wären die anderen ja so gewalttätig. Es kann nur so sein, denken wir uns, die ewige Konkurrenz ist in Stein gemeißelt, ist die menschliche Natur. Und der Gedanke der Zusammenarbeit, der sozialen Gleichheit, des Hinwirkens daraufhin, des Austausches zwischen den Völkern, der Beachtung der Interessen und der speziellen Entwicklungslage, ja, das ist wieder das Situationsbezogene, was Badiou meint, die speziellen Situationsbedingungen einer unterentwickelten Ökonomie, wie in vielen Ländern auf der Welt, wo man erstmal schauen müsste, was für Grenzen und Barrieren ziehen wir hier im Handel ein, damit wir diese aufkommenden eigenen Fertigungsweisen in diesen Ländern nicht dadurch kaputt trampeln, dass wir hier halt schon, wo wir schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten diese Produktionsverfahren eingeübt haben, dass wir sie damit dann überschwemmen und kaputt trampeln. Aber ja, genau, so ist irgendwie diese westliche Ratio und dazu habe ich auch einen Text geschrieben, aber zu dem kommen wir dann vielleicht, aber hier wollte ich jetzt eigentlich noch zu einem anderen Text kommen. Aber erstmal noch eine andere Notiz hier kurz vorlesen, nämlich worauf ich eigentlich kommen wollte aus diesem Breaking Bad, ist nämlich, dass wir da so eine Szene sahen, eher noch am Anfang, glaube ich, in der zweiten Staffel. Ja, Walt kocht da ja mit seinem ehemaligen Schüler, also Walt, der Chemielehrer, und sein Schüler Jesse Pinkman. Und sie sagen so, sie teilen sich das auf. Ja, der eine ist fürs Kochen zuständig, der kocht das Meth. Und der andere ist für den Handel, für die Verteilung, für den Vertrieb zuständig. Und ja, dann sagen die beiden halt, ja, einigen wir uns wieder darauf. Es ist nicht gut, du musst wissen, wie man es kocht. Und ich assistiere dir hier nur. Und der andere muss es halt verteilen. Hat er seine Handelsvertriebsinfrastruktur mit seinen Unterhändlern, seinen Dealern. Und ja, dann kommt es aber zu einem kleinen Zwischenfall. Einer seiner Dealer wird angegriffen und sein ganzes Geld oder sein Stoff entwendet. Und dann treffen sich die beiden, Walt und Jesse, auf dem, ja, irgendwo auf dem abgelegenen Parkplatz draußen vor der Stadt. Und
um das Geld zu übergeben. Jesse sagt, ja, hier ist dein Anteil. Dann sagt Walt, oh, ja, okay, das sind jetzt 15.000, aber nach meinen Kalkulationen müssten 16.000 rauskommen. Und ja, hilf mir auf die Sprünge, was da passiert, wo stecken diese 1.000 Dollar? Und dann sagt Jesse, ja, gab es den Zwischenfall mit einem Händler, hey, aber alles cool, ich habe das im Griff, meine Jungs, denen vertraue ich. Und dann sagt Walt, ja, das kannst du ja wohl nicht bieten lassen. Also glaubst du, dass bei so einem Drogenbaron, dass bei dem so irgendwelche Zwischenfälle und Reibungsverluste gibt, dass da irgendwas verschütt geht? Nee. Und also du musst ja schon irgendwie unsere Reputation aufrechterhalten. Und dann sagt Jesse, hey, ja, misch dich nicht ein. Ich vertraue meinen Leuten absolut, die wissen, was sie tun, und die gehen hier jede Nacht das Risiko ein, da draußen auf den Straßen, um so einen Stoff zu verticken. Die wissen, was sie tun, und ja, wenn sowas mal passiert, das kann sein. Und ja, übrigens, wir haben es ja so ausgemacht, du bist für deinen Bereich zuständig, ich für meinen, für den Handel, das ist in meiner Verantwortung. Und dann sagt Walt aber nochmal so irgendwas, ja, das kann ich mal, also das geht einfach nicht, dass man uns so betrügt. Was wird sein, wenn sich erstmal in der Stadt rumspricht, dass man von uns einfach das Meth entwenden kann? Und dann sagt Jesse nämlich, okay, aber was, worauf willst du eigentlich hinaus? Was ist es eigentlich, was ich deiner Meinung nach jetzt tun sollte? Und das ist genau diese Bezugnahme auf die Gewalt, dieses Unausgesprochene, das in der Hand liegt. Ja, was ist es? Müssen wir den jetzt direkt umlegen, einfach umbringen, diesen Typ, der den Dealer da in eine Falle gelockt und ihm alles abgenommen hat? Muss man den jetzt als Vergeltungsaktion umlegen, um seine Reputation zu wahren? Das ist soweit das Unausgesprochene, was dahinter liegt. Und darauf glaube ich, bin ich mir relativ sicher, dass Walt da nichts mehr sagt, und die beiden sitzen so in ihren Autos, haben nur die Fenster unten, reden so, haben so die Geldtüte rübergereicht, und da sagt Walt da nichts mehr und blickt so in die Ferne und fährt einfach davon. Und das ist so wunderbar, um die Brücke zu schlagen zu diesem Text von Žižek, der da referiert wurde von Wolfgang. Also wunderbar, das hat Wolfgang ja auch gut gemacht, muss ich ja auch loben, wie er hier diese Schwächen dieses Texts und des Paul Mason Texts eben aufarbeitet. Und dann, genau, ist da eben dieser Mason-Text, der sagt, ja, das kann wohl nicht sein. Wir haben hier in den 80ern auch gegen Thatcher ganz hart gekämpft, obwohl wir unterlegen waren. Und jetzt ist irgendwie so seine krude Parallele zu heute. Ja, Thatcher ist jetzt Russland oder Putin, gegen die man kämpfen muss. Und ja, da kann es ja wohl auch keine Grenzen geben. Also irgendwie ganz bizarr. Oder wie Žižek meinte, wir müssen den Abtransport des ukrainischen Weizens garantieren, dann möglichst auch mit NATO-Schiffen und so weiter. Wobei es da jetzt ja auch eine friedliche Lösung gab unter Mitwirkung und Kooperation von Russland. Genau, also das war noch vor ein paar Monaten. Aber genau, das ist, was Žižek macht, genau dieses Unausgesprochene in der Luft schweben lassen. Genau wie Walt in dieser Szene von Breaking Bad. Und da wird Žižek eben auch zum Bösen dann. Also sagt, ja, da müsste man vielleicht mal von östlicher Seite Kriegsschiffe losschicken oder ja, was auch immer. Aber ja, vielleicht viel mehr noch in dem Mason-Text. Weiß nicht, ob wir den dann noch aufarbeiten können. Aber ja, irgendwie ist es so, ja, was ist jetzt eigentlich zu tun, wenn es so ist? Irgendwie da ist es das ganz Barbarische scheinbar in Russland oder China. Müssen wir da also einrücken mit unserem Militär? Müssen wir jetzt wirklich zur Gewalt greifen? Genau. Und ich muss einfach betonen, wenn das so degeneriert in den Raum gestellt wird, dann ist es auch nicht genug zu sagen, ja, aber nur wegen den Atomwaffen greifen nicht ein, nur das, da ist die Gefahr zu hoch. Sondern moralisch, wie ich meine, so rangehen, wenn überhaupt jemand das Recht hätte, den Präventivschlag zu starten, dann eher dieser östliche Block mit China. Aber ja, dabei waren wir schon. Gut, jetzt müssen wir weitermachen. Ich muss jetzt entscheiden zwischen zwei Texten noch. Den einen, der liefert
in Bezug zu dieser weißen Ratio, wie ich meinte. Und der andere, der dann kommt nochmal das mit dem vor den Latz knallt vor. Das ist so wunderbar. Vor den Latz geknallt. Mal schauen. Was haben wir da? Das hier nicht. Ah ja, genau das hier. Ja, ich glaube, vielleicht eher das mit der weißen Ratio, weil das hier geht schon wieder in diese Richtung. Angriffslustig gegen diese anderen Podcaster. Meine Güte. Aber Moment mal, habe ich das... Ah ja, genau, ich hatte den letzten Teil dieser Tweet-Kette schon vorgelesen. Genau, aber das können wir dann wirklich wann anders machen. Kommen wir jetzt bitte auf diese Frage. Wie quetschen wir die Profite da raus? Was dieses weiße, gewalttätige System, wie eben auch in Bloodline, wo der Bruder von Danny ja Polizist ist. Und da dachte ich auch so, ja, es ist in seinem eigenen Haus, wo sich das so entwickelt, dass Danny dann zum Kriminellen wird. Genau, und er könnte da vielleicht einfach mal mehr hinschauen oder ja, diese Art der Polizeiarbeit, die soziale, auf die eben dort, vor allem in den USA, ja nicht so viel Wert gelegt wird, dann um das zu erkennen, was sich da entwickelt, aber es muss alles, ja, man ist da konfrontiert mit dieser ganz harten Gewalt, auch Folgen des Imperialismus, weil ganz am Anfang der Serie Bloodline kommt dann nämlich ein Anruf, John, der Bruder, der Polizist ist, muss raus in, ja, auf die Keys, irgendwie auf, da in diese Lagunen aufs Meer raus, irgendwie in diese ja, Buchten, wo sich die wo die Flüsse so ins Meer übergehen, weil da wurde eine Leiche gefunden und diese Leiche stellt sich dann raus, ist halt eines größeren Schlepperboots gewesen, das ja, illegale Einwanderer aus Mexiko oder sonst woher da in die USA bringen sollte und dann ist irgendwas schiefgegangen und diese Leute wurden irgendwie durch eine Explosion getötet, das ganze Schiff in Brand gesteckt. Ja, genau. Und das sind dann diese Schlepperverbrecher, wie Seibert sagt, aber der eigentliche Verbrecher ist natürlich Seibert selber. Genau, das sind immer wieder die an der Front stehen und die diese Entscheidung dann treffen. Die Schlepper, die dann sagen, ja, diese Menschen können jetzt sterben. Aber die eigentlich die strukturelle Gewalt weiter so verfestigen und dieses Geoschachbrett weiter so ausrichten, dass diese Gewalt für manche Leute die einzige Option ist. Das sind eben die Leute wie Seibert oder ja, die dahinter stehen, deren Politik er vertritt. Aber das Sprechen ist ja auch schon eine eigene Realität. Deshalb ist das ja auch schon, ja, ist man da ja auch schon sehr schuldig, wenn man da so einer Regierung vorsteht. Nun kommen wir aber, also ja, da ist man ein bisschen brutal konfrontiert, aber dann diese Polizeiermittlungsarbeit muss immer dieses Rationale beinhalten, ganz klar, wir sind hier die Guten, wir ja, rücken da auch ein bei den Bösen mit unseren Waffen, mit unseren Pistolen im Halfter und knüppeln die einfach nieder, aber es muss ja so sein, die sind wie Kakerlaken und so. Und das stimmt, dieser Diskurs stimmt sonst sehr schön ein für den Text, den ich jetzt hier noch lesen wollte. Gut, nämlich hatte ich ja letztes Mal in diesem schwäbischen Dialekt das referiert von dem Opa eines Freundes und ja, vielleicht etwas unverständlich, was ich meinte, nicht nur aus dem Dialekt heraus, sondern was ich generell meinte mit dem Faschismus, dass die Leute, die damals erzogen wurden, sozialisiert wurden und die da noch so jung waren, eben dass sie nicht eingezogen und dann zum Gutteil getötet wurden, dass die auch irgendwie ja ganz zufrieden waren mit dieser Jugend und dass das einem auch was gegeben hat, ein bisschen Zusammenhalt, wie ich meinte, oder was auch immer, ein größeres Konstrukt eines Sinns. Und genau, das ist genau die Gefahr, wenn es sozioökonomisch so schlecht läuft, wie es jetzt halt hier in Deutschland zufällig aus der historischen Begebenheit nicht mehr lief, seit damals, seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber in anderen Weltgebieten, da kommen dann eben diese Faschisten wieder auf oder kleinere Gruppen. Oder dieses Denken gewinnt generell an Attraktivität des Zusammenhalts des Volkes, der Reinstitutionalisierung der alten Denkweisen, der Blutlinien, der Zusammenhalt dieser Blutlinie, dieser Ethnie und so weiter, die man dann auch mit Gewalt verteidigt gegen andere Menschen, die man da ausschließt. Und es ist ja sehr richtig, was Stefan meinte, wenn es nicht für alle ist, dann ist es keine richtige, also keine sozialistische Politik, würde ich sagen, sondern dann ist es anders, eine andere Form von Politik. Und genau das ist es ja. Die heutige imperialistische Politik ist eben nicht für alle, also nicht mal für alle Deutschen, was ja klar erstmal der Bezugsrahmen ist für einen Nationalstaat, der nur die Hoheit hat über sein Territorium. Auch wenn solche potente Staaten natürlich noch weitere, viel weiter reichende Macht ins Ausland durch die Handelsströme haben. Ja, genau. Und es ist eine andere Form von Politik, die immer schon so in Richtung Faschismus abdriften will. Das ist nämlich das ganz Gute, was dieses Diktum von Stefan ausdrückte. Ja, sein Sozialkundelehrer sagte irgendwie, ja, wenn es nicht für alle ist, dann ist es nichts. Und ja, die Politik, die wie die der heutigen Bundesregierung eben nicht für alle ist. Manche können sich schützen jetzt mit steigenden Strompreisen, andere nicht. Und das ist dann aber so jemand wie Baerbock egal. Und sie sagt, das ist zynisch, das jetzt in Stellung zu bringen gegen die Leute, die in der Ukraine sterben. Aber sie sterben ja wegen dieser Politik von Baerbock, weil sie nicht diese Entspannungspolitik machen will und dafür sorgen will, dass diese Leute von der Front zurückkommen und ihre Familien wieder umarmen können. Nun gut, es leiden also die Ukrainer und die Deutschen gleichermaßen unter dieser Baerbock-Politik, wo sie so einfach den Krieg beenden könnte, wenn wir zumindest diese Analyse von Kim.com vorhin, die ich da vorgelesen hatte in seinem Thread. Jetzt aber kommen wir zu dieser Ratio, zu dieser Waffe. Tobruk, die weiße Ratio. Sie bricht alles runter. Danach liegen die Gebiete da nieder, für Jahrzehnte. Wir fallen dort ein und sind ja scheinbar im Recht. So erzählte ein Opa über die Radioberichte des Vorrückens der deutschen Wehrmacht in Libyen. Über den U-Boot-Krieg wurde informiert, die Panzermodelle illustriert. Kurz, die deutsche Ingenieurskunst behielt alles in der Hand. Die Welt geht friedlich einher. Ja, genau, das ist das Interessante. Irgendwie an der Heimatfront wird das dann so verkauft. Ja, das hat alles seine Richtigkeit, dass wir da einrücken in Libyen. Das ist die deutsche Ingenieurskunst, die sorgt dafür Ordnung und Ruhe. Gut. Wir zwingen der Welt ein Konkurrenzkonstrukt auf. Und zufällig kommen wir dabei ganz gut raus. Siegen, aber zu enormen Kosten auf der anderen Seite. Und dass es überhaupt eine andere Seite in derart brachialem Ausmaß zu geben hat, ist Schuld des Imperialismus. Genau, eigentlich könnte es ja auch so sein, die Entwicklung der anderen könnte auch Bedingung der eigenen Entwicklung sein. Von allein würde Libyen auch die Entwicklung des Landes und der Bevölkerung hinbekommen, wenn wir nicht immer wieder eingreifen und sie als Andersheit unserer kulturellen Identität missbrauchen würden. Genau, dieser Kulturalismus, das kommt auch bei Badiou zu vor und steht im Zusammenhang mit dieser Identitätspolitik, dass man den anderen nur so anerkennen will in seiner Andersheit, dass man ihm sagen will, ja, du Schwarze, sei doch stolz auf deine Wurzeln, die noch in die Sklaverei zurückreichen und deine ganze schwarze Kultur. Aber das ist absurd. Was soll ein Schwarzer gemein haben mit irgendeiner einem Roman
einer schwarzen Autorin wie Verdi Nachtigall stört, dieser Roman. Der von Wolfgang, da stimme ich mir absolut zu. Ich habe den Roman auch gelesen und fand ihn nicht so besonders, versteht ihn halt nicht. Genau, das sagte Wolfgang auch, ja. Als zeithistorisches Dokument sicher gut, aber literarisch nicht gerechtfertigt, dieser Weltruhm. Aber ja, jetzt ein heutiger schwarzer Student in den USA, der diesen Roman gar nicht kennt, und ein Weißer, die haben doch genau das gleiche kulturelle Erbe. Also warum soll dieses Buch jetzt Teil des kulturellen Erbes des Schwarzen sein? Das ist irgendwie diese Identitätspolitik, dass man den anderen so anerkennt und den gleichsam essentialisiert und sagt, das ist deine Kultur, aber das ist eben genau das Falsche. Das ist der Antirassismus, der aber nur diese Rassengrenzen dann verfestigt, statt zu sagen, ja, wir sind alle Amerikaner, zumindest. Das ist halt dieser Staat hier. Eigentlich wäre es auch besser, sich zum Weltproletariat zu bekennen, aber das ist halt momentan weit weg. Man kann so als Amerikaner oder im Iraker angesprochen werden, wie es dabei Lüders hieß. Und das wäre der eigentliche Fortschritt. Nun, und wir missbrauchen aber diese Leute, schreibe ich hier also in Libyen, und setzen die als andere. Genau, das ist wiederum die Anerkennung des anderen, auch wenn es da in der negativen Form ist, die Verachtung des anderen. Aber irgendwie ist doch dieser andere so gesetzt. Und in seiner Buntscheckigkeit, ja, Buntscheckigkeit. Und was Wolfgang da sagte in diesem Clip über die Ägypter, die in den 90ern in Hip-Hop-Videos dann auftauchten und auf dem Times Square tanzen, das wäre eigentlich genau das Richtige, die Kulturen mischen. Vielleicht nicht so der westlichen Kultur anpassen, aber ja, generell auch einfach in neuen Kontexten das zeigen. Alte Kleidungsstile oder Gebräuche. Und das ist dann natürlich dieses Problem der Cultural Appropriation. Nun, was zum Beispiel meine Freundin gar nicht versteht, wo ich ihr von diesen Debatten in Europa berichte. Ja, kann sie das gar nicht verstehen. Warum soll man sich nicht als Indianer oder Eingeborener verkleiden, wie Michael Jackson in seinen Videos? Nun, aber nun weiter im Text. Von allein? Fragezeichen. Natürlich ist man nie ganz allein. Die Geschichte der Menschheit wälzt sich nur fort durch die Ströme an Völkern und Bewegungen, die Kontinente erfassen. Was ich beschreibe, ist aber ein Rahmenwerk, ein inhärenter Rahmen der Auffassung der Welt, der von den imperialistischen Ländern dem Rest zur Verfügung gestellt, das heißt aufgezwungen wird. Und so kommt es dann, wie es kommt. Nicht mal innerhalb der EU kann man in Würde leben, zumindest wenn man dem Proletariat materiell näher steht als dem wohl abgesicherten und sich weiter im Schatten der Kapitalisten sichernden Kleinbürger, der sich selbst für einen braven und treuen Kapitalisten hält, wo in Wahrheit ja ausgebeutetes armes Schwein ist, das seine eigene Schlachtung noch gutheißen darf mittels demokratischem Zwang zur Wahl und Veralberung der Beherrschten, denen so ein Maß an symbolischer Souveränität zugestanden wird, das keiner genauen Betrachtung der Lebenssituation standhalten kann. Genau, dieses Praxisdenken, dieses Situationsdenken, dem hält dieses Citoyen-Symbol der Wahl nicht stand. Also ja, die Lage ist aussichtslos entfremdet und unsicher schreiten die Westmenschen dahin, sich tröstend, immerhin hätten sie materiell genug, immerhin gäbe es im Süden noch andere Menschen, denen es schlechter ginge, die gar nicht auf so hohe Problemlagen kämen wie die ihrige, keinen Sinn mehr in den täglichen Verrichtungen und im sozialen Zusammenspiel zu sehen. Dies ist das Schicksal der Individuen, die zum Spielball einer sie missbrauchenden kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung werden. Eine Ordnung, die ihnen mittels Perfektion der ideologischen Herrschaft auch noch das Meckern und Klagen verwehrt. Und südlich des Mittelmeers, das ein Mittelsmeer ist, Mittelsmeer, vermittelndes Meer, sieht's natürlich noch viel schlimmer aus. Das ist ja der Sinn der ganzen Chose. Zwar kann der Kapitalismus immer schlechter die Bedürfnisse der Individuen befriedigen, aber immerhin kann er woanders immer weitläufigeres Chaos und Entstaatlichung säen und so den Grundstein legen, seine eigenen Schäfchen innerhalb des Kernlands des Imperiums gefügig und unkritisch zu halten. Das ist also seine Kernkompetenz. Auflösung, Zerstörung, Faschisierung beherrschter Gebiete, Unterwerfung, Zerdrückung aufstrebender revolutionärer Kämpfer und Bewegungen. Und jetzt sind wir halt in dieser festgefahrenen, eingerasteten Ist-Situation. Die Libyer wissen auch nicht weiter. So wie wir auch nicht weiter wüssten, hätten unsere Vorgänger auf diesem Kontinent nicht die Wissenschaft und Technik, Handel und Recht usw. erfunden. Dann würden wir jetzt auch in mittelalterlichen Höhlen kriechen und uns fragen, wie man nur dieses oder jenes Kraut, selbige Bohne, effizienter verarbeiten könnte, welche Medizin gegen Schürfwunden hilft. Also ja, ein bisschen krude Beispiele hier, aber darum geht es ja gar nicht einfach, was ihm so einfällt, ist ja egal. Irgendwie ist klar, diese Produktionsverfahren wurden so von unseren Vorgängern, Vorfahren akkumuliert hier. Wenn wir aber einfach ja, auf der anderen Seite des Mittelmeers wären, dann wüssten wir halt auch nicht weiter. Ja, dann ist irgendwie klar, das wurde jetzt akkumuliert und wird mit Zähnen und Klauen verteidigt, dass dort eben nicht diese Produktionsinfrastruktur aufgebaut wird. Wie gesagt, er meint Credo, es ist im Gesamtkontext nicht so wichtig, vernachlässigbar, wie viele Flüchtlinge wir aufnehmen, sondern viel wichtiger, die Wirtschaft in diesen Ländern anzukurbeln, nicht unseren Freihandel immer weiter den aufzudrücken. Gut, jetzt Medizin gegen Schürfwunden, ja und so weiter. Aber nein, all das wissen wir und es steht uns scheinbar zu, es zu wissen, aber die Libyer davon auszuschließen. Aber viel verfahrener ist der Ist-Zustand im Norden. Hier wissen wir wirklich nicht weiter, was wir von der Politik zu erwarten haben, die eine NIMBY-Politik ist, für Leute, die sicher sein und sich nicht mehr in Haus und Hof reinreden lassen wollen, wo sie vielleicht Privatanarchisten und Sozialdemokraten sind, aber öffentlich soll der Staat doch bitte für den Erhalt der EU-Strukturen und Kapitalflüsse sorgen. Sonst ist es nicht mehr ihr Land, wo die Wünsche frei fließen dürfen. So wenig bekommen wir herausgepresst aus so viel Aufwand. Unmenschlicher Konkurrenzdruck, Überlegenheitsdemonstrationen der weißen Ratio. Und dann? Hier im Norden können ein paar Kapitalisten beruhigt leben. Der Rest darbt oder redet sich in kleinbürgerlicher Manier ein, es auch ganz gut zu haben, auch schon zu den Oberen zu gehören. Die ganze Welt unterwerfen, in unsere Konkurrenzbahn zwingen und dann so wenig Ertrag. Sozialistische Austauschsysteme zwischen den Ländern wären ja möglich und gab es historisch. Systeme, wo Libyen nicht an den Rand gedrängt würde und vorhersehbarerweise von den Westmächten zertrampelt und niedergestoßen aufgrund zurückgebliebener Produktionsinfrastruktur und Handelsmacht. Gut, in dem Fall war es jetzt ja eher diese direkte militärische Intervention, aber ist eh nicht so wichtig, da zu unterscheiden. Dieser Wirtschaftsimperialismus ist ja viel größer als diese im Verhältnis dazu wenigen direkten ja, Gewaltaggression der NATO, wie eben in diesem speziellen Fall in Libyen. Aber trotzdem generell ist ja das Problem eigentlich auch das gleiche, dass Libyen sich nicht so wehren kann, weil es noch so unterentwickelt ist. Wenn es so eine Wirtschaftspotenz hätte wie Deutschland, dann hätte es auch ein stärkeres Militär, eine Luftwaffe und so weiter, dass sich die NATO dann ja gar nicht trauen würde, da überhaupt anzugreifen, weil dann zu hohe eigene Verluste zu befürchten sind. Das ist ja das eigentliche, die Heimatfront, da sollen nicht so viele tote Soldaten zurückkommen, damit die Leute da doch noch gehorsam bleiben. Und genau, also Produktionsinfrastruktur und Handelsmacht, auch da, darauf lässt sich eigentlich zurückführen, warum jetzt Gaddafi stürzen musste. Aber scheinbar braucht es die weiße Ratio, den absoluten Imperativ, alles zu kalkulieren und nur das Profitable zuzulassen. Und jetzt stehen wir Weißen da, mit einiger Freizeit, können reisen, doch nichts schmeckt uns mehr. Wie auch, es müsste ja ein effizientes, ein kostengünstiges, ein gewinnbringendes Schmecken sein. Aber das Leben lässt sich nicht so rastern. Gut, damit endet dieser Teil. Und diesen Begriff der Critical Whiteness wollte ich nochmal aufgreifen, der kam in der Tweetkette vor. Von ein paar Folgen. Das, was ich hier betreibe, ist ja eigentlich genau diese Critical Whiteness, dass man auf die weiße Position, auf den materiellen Unterbau der Länder, der Weltgebiete schaut, in denen eben vor allem Weiße leben, wo er natürlich ja nicht nur weiße Deutsche sind. Das ist ja auch klar, dass auch es auch schwarze Deutsche gibt oder aber eben das ist das Normalbild, wie ich sagte, von ein paar Fragen. Und muss ja nicht so bleiben für die Zukunft, kann es ja mehr durchmischt werden, ist ja schön. Nur trotzdem finde ich es irgendwie richtig, das hier so zu vermischen, diesen Diskurs der Critical Whiteness, aber jetzt wirklich mit diesem ökonomischen Unterpunkt. Nicht diese Identitätspolitik, dieser Überbau, dieser Blick auf die Kultur, den Kulturalismus. Gut, und damit glaube ich, ja, komme ich hier eigentlich zum Schluss dieser Episode. Ja, kann da eigentlich nur zum Schluss kommen. Es ist auch schon recht spät, da weiß ich eigentlich nicht mehr weiter. Und wollte jetzt noch was von Bolaño vorlesen, aber dann müssen wir das verschieben. Es ist sehr wichtig, was ich da nämlich vorlesen wollte aus Roberto Bolaños Die wilden Detektive. Da, ja, werden wir dann bei der nächsten Folge einfach reinlesen. Und hier kann ich vielleicht nur noch ein bisschen was sagen. Nee, kann hier eigentlich nichts mehr sagen. Das Thema der Menschenrechte können wir irgendwann nochmal anschneiden, aber für heute müssen wir wirklich sagen, ja, das reicht mir. Das war auch ganz okay, diese Folge, aber nicht diese hohe Qualität, die einen wirklich so zerspaltet, denke ich, beim Hören. Vielleicht, ja, ein paar der vorigen Folgen waren vielleicht so, das müssen wir dann anschauen, aber generell muss ich mir jetzt auch wirklich diese Aufgabe stellen, aus dem Konflikt rauszukommen und ja, aufzuarbeiten, was da schiefgelaufen ist. Diese verlassenen Gänge und Höhlen, meine Podcast-Erkundungen weiter explorieren, wie ich meinte, die Bücher von Burkers und Lüders. Und dann aber auch ja, ganz klar in die Zukunft schauen. Und ja, es ist irgendwie so, ich sagte, ich will raus aus diesem Land, aber man ist doch irgendwie so drin. Bevor im Neu-20er Podcast kam das vor, dieser Wunsch auszusteigen, zu sagen, ich bin raus, das ist nicht mehr mein Land. Aber es ist eben schon noch mein Land, sagt Stefan da sehr klug. Also bevor man nicht, bevor nicht das eigene Haus zerbombt ist und man da einfach flieht, wegfährt mit allem, was man noch einpacken kann und allen Familienangehörigen, die noch übrig sind, die noch leben. Ja, bevor das nicht geschieht, ist es eben dein Land, da wohnst du eben da und ja, so ist es irgendwie. So ist es noch, ich weiß auch nichts Besseres. Als weiter in diesem Kernimperialismus zu leben und zu darben und zu hoffen, dass es irgendwann mal besser kommen kann, dass irgendwann die Leute sehen, diese Mittelschichten, diese aufstrebenden Mittelschichten in Europa, die sich eigentlich doch bilden, eigentlich zunehmend gebildet sind und ein Universitätsstudium haben, dass sie das Leben in so einer Gewaltherrschaft, in so einem tyrannischen System irgendwann mal in Frage stellen werden. Ich bin zuversichtlich, es wird soweit kommen. Nur, ja, bis dahin wird es vielleicht noch ein bisschen dauern und auch noch ein tiefes Tal zu durchschreiten sein. Es sieht düster aus für den Winter. Da ja, möchte ich jetzt auch keine unbegründete Hoffnung verbreiten und kann das nur sagen, ja, so ist eben meine Position. Ich bin noch relativ gut dran in diesem Gebiet, in dieser Region hier mit mehreren Automobilkonzernen direkt vor der Tür. Hier um Stuttgart rum gibt es ja Porsche, Daimler, Bosch natürlich als großer Zulieferer. Ja, da kann man sich es erlauben, auch mal so salopp daherzureden, auch mal so abzudriften und einfach den starken Mann zu markieren. Hier aber dann, morgen weiß ich auch wieder, da werde ich wieder in die Bahn der Lohnarbeit gezwungen. Und bin ja auch ganz froh eigentlich so. Es ist noch besser als anderswo, aber das kann kein Argument mehr sein. Nein, wir müssen wirklich sagen, jetzt reicht's. Wir putschen die weg. Den Chef morgen werde ich mal schauen, was ich mit dem mache. Ich den unterlaufen kann. Unterwachen eben wieder. Ja, gut. Also dann, das ist ja ein wunderbares Schlusswort. Ich glaube, so ein schönes Schlusswort habe ich noch nie. Das macht mir Hoffen und Mut für diese anstehende Arbeit.
sich manchmal so knechtisch anfühlt und kann ja nur ein Vorbild sein. Und damit sage ich einfach, ja, vielen Dank und bis zur nächsten Folge dann. Das hier war Nummer 128. Das ist eine Zweierpotenz übrigens, ja, für alle Informatiker. Klar, 64 und 18. 64 und 28, ja. 32 und so weiter. Gut, und damit vielen Dank und auf Wiederhören.